Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, wir möchten dich preisen, dass du uns diesen Tag schenkst, wo wir so in Ruhe, geschützt von der Obrigkeit, uns mit deinem Wort beschäftigen dürfen. Und wir sind so dankbar, dass wir dieses Wort haben als Grundlage des Glaubens, dieses Wort, das ewig ist und das zuverlässig ist, das 100% inspiriert ist durch deinen Geist. Und so bitten wir dich, dass du jetzt auch diesen Nachmittag segnest und dass du uns dieses Buch Zephania öffnest, damit wir deine Herrlichkeit und die Ratschlüsse Gottes darin erkennen können. Auch für unser Leben. Wir danken dir dafür. Amen. Heute Nachmittag beschäftigen wir uns in der Reihe der 12 kleinen Propheten mit dem Buch Zephania. Wie gewohnt habe ich auch hier im Skript, das 10 Seiten umfasst, übrigens die letzte Seite, 9 Seiten umfasst, die letzte Seite befindet sich in der Mitte des Manuskripts. Nur, dass man sie dann auch findet. Ich habe hier wieder eine Übersetzung von mir hinzugefügt, von dem Buch Zephania, und zwar eine Übersetzung, die sehr wörtlich ist, also bis an die Grenze geht, was man noch verkraften kann auf Deutsch. Und was mir auch wichtig war, dass die Versform, die poetischen Zeilen, so wie sie im Grundtext sind, eben in der Übersetzung auch sichtbar werden. Es ist so, die Elberfelder Übersetzung ist ja sehr wörtlich und genau, aber manchmal kommen dort die Verszeilen nicht klar heraus, weil zwei Verszeilen zum Teil zusammengefasst sind. Und zwar deswegen, weil manchmal muss man den Satzbau so ändern, dass er fast nicht mehr deutsch ist. Und ich habe es also trotzdem gewagt, so wörtlich zu bleiben, dass manchmal der Satzbau sehr eigenartig klingt. Aber wenn man davon ausgeht, es ist ja Poesie, kann man das eben doch verkraften. Also ich lese den Beginn des Buches Zephania 1, Vers 1. Das Wort des Ewigen, das geschah zu Zephania, dem Sohn Kuschis, des Sohnes Gedalias, des Sohnes Amarias, des Sohnes Hiskias, in den Tagen Joschiahus, des Sohnes Amons, des Königs von Juda. Das ist eigentlich der Titel des Buches, ebenso wie er im Grundtext zu finden ist. Und nun beginnt die eigentliche Prophetie mit Vers 2. Das Thema ist hier der Tag des Ewigen, das Gericht über die Welt und insbesondere über Juda und Jerusalem. 1, Vers 2 bis 18. Vers 2. Sammelnd werde ich sammeln alles, weg von der Fläche des Erdbodens. Spruch des Ewigen. Sammelnd werde ich Mensch und Vieh, wegraffen werde ich die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres. Die Steine des Anstoßes samt den Gesetzlosen. Und ich werde den Menschen ausrotten, weg von der Fläche des Erdbodens. Spruch des Ewigen. Und ich werde meine Hand ausstrecken über Juda und über alle Bewohner von Jerusalem. Und ich werde ausrotten von diesem Ort den Überrest des Baal, den Namen der Götzenpriester samt den Priestern. Und die, die sich auf den Dächern niederwerfen vor dem Heer des Himmels. Und die, die sich niederwerfen, die schwören bei dem Ewigen und zugleich schwören bei ihrem König. Die abfallen von dem Ewigen und die, welche nicht fragen nach dem Ewigen und ihn nicht suchen. Zunächst mal bis hierhin. Auf Seite 1 auf dem Skript habe ich erklärt, der Zeitpunkt der Entstehung des Buches fällt in die Zeit Josias. Hebräisch Joschiahu. Wir finden ihn ja in Vers 1 erwähnt. In den Tagen Joschiahus oder Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda. Josia wird erwähnt in 2. Könige 22 bis 23 und in der Parallelstelle in 2. Chroniker 34 bis 35. Nach strenger biblischer Chronologie, die alle Zahlen ernst nimmt und sie ein völlig geschlossenes System einbringt, fällt diese Zeit auf die Jahre 641 bis 610 vor Christus. In dieser Zeit fällt ja die große Reform, die große Erneuerung hinein, die in diesen genannten Kapiteln beschrieben wird. Josia wurde ganz früh König mit 8 und mit 16 begann er persönlich Gott zu suchen. Und das hat sich dann ausgewirkt in eine Erweckung. Mit 20 Jahren begann er den Götzendienst in Juda auszurotten. Er hat wirklich eine ganz eindrückliche Reformation herbeigeführt. Aber wenn man dann weiterliest in 2. König und 2. Chroniker, sieht man, dass sehr bald diese Reformation auch wieder vorbei war, zusammenfiel, wie die Masse wieder in die Gottlosigkeit zurückfiel. Und so kam es ja schließlich zum Untergang des Königreiches Juda in den Jahren 606 bis 586 vor Christus. Aber sehen wir, das war noch so quasi ein letztes Aufleben, kurz vor der Katastrophe, kurz vor dem Untergang. Und jetzt verstehen wir, dieser Untergang damals durch die Babylonier unter Nebukadnezar herbeigeführt, war ein Vorgeschmack von der schlimmsten Katastrophe, die noch kommen wird, wenn das Endzeitgericht über diese Welt hereinbrechen wird. Und genau das ist das Thema im Buch Zephania. Also Zephania behandelt nicht den Untergang durch die babylonische Armee. Das haben wir zum Beispiel gefunden im Buch Habakuk, das wir schon behandelt haben. Aber hier geht der Prophet jetzt eben in die Endzeit und beschreibt das Endgericht, das über die ganze Welt kommen sollte, kommen wird. So ist also das Thema, das weltweite Gericht am Tag des Ewigen und der darauf folgende weltweite Segen für die übrig gebliebenen Menschen. Das ganze Buch kann man in Kürze so zusammenfassen. Der Ewige wird die ganze Welt und insbesondere das jüdische Volk im Land Israel richten. Das ist das Thema von 1, Vers 2 bis 18. Zephania betont besonders das Gericht über den Gazastreifen. Der Gazastreifen wird ganz speziell in diesem Buch erwähnt und behandelt. Kapitel 2, Vers 4 bis 7. Zephania betont besonders das Gericht über den Gazastreifen, über Nord- und Mitteljordanien. Das ist Ammon und Moab in Kapitel 2, 8 bis 11. Sodann über Kusch, das ist insbesondere Sudan, der Sudan, 2, Vers 12. Assyrien und Ninive, 2, Vers 13 bis 15. Sowie über Jerusalem, 3, Vers 1 bis 8. Der Überrest Israels und der Überrest aus den übrigen Völkern wird von Gott schließlich gesegnet werden. 3, Vers 9 bis 20. Das ist das künftige tausendjährige Reich. Der Ewige wird in der Mitte seines Volkes wohnen, in Jerusalem. 3, Vers 15 bis 17. Das ist so die Übersicht über das ganze Buch. Nun lese ich in Kapitel 1 da weiter, wo ich aufgehört hatte. Vers 7. Stille vor dem Herrn, dem Ewigen, denn nahe ist der Tag des Ewigen. Denn es bereitet der Ewige ein Schlachtopfer. Er hat seine Geladenen geheiligt. Und es wird geschehen, am Tag des Schlachtopfers des Ewigen, da werde ich heimsuchen die Fürsten und die Söhne des Königs und alle, die sich bekleiden mit fremdländischer Kleidung. Und ich werde heimsuchen die, die hinüberspringen über die Schwelle an jenem Tag. Die, welche das Haus ihrer Herren füllen mit Gewalttat und Betrug. Und es wird geschehen an jenem Tag, Spruch des Ewigen, Stimme eines Geschreis vom Fischtor her und ein Geheul vom zweiten Stadtteil her und große Zertrümmerung von den Hügeln her. Heult ihr Bewohner des Magdesh, denn vernichtet ist das Volk der Handelsleute. Ausgerottet sind alle mit Silber beladenen. Und es wird geschehen zu jener Zeit, da werde ich Jerusalem mit Lampen durchforschen. Und ich werde heimsuchen die Männer, die stockig werden auf ihren Hefen. Die sprechen in ihren Herzen, der Ewige tut nichts Gutes und er tut nichts Böses. Und ihr Vermögen wird zum Raub werden und ihre Häuser zur entsetzlichen Verwüstung. Ja, sie werden Häuser bauen, sie aber nicht bewohnen. Und sie werden Weinberge pflanzen, aber sie werden ihren Wein nicht trinken. Nahe ist der große Tag des Ewigen. Nahe ist er und er eilt sehr. Horch, der Tag des Ewigen. Bitterlich schreit dort der Held. Ein Tag des Grimmes ist jener Tag. Ein Tag der Drangsal und der Bedrängnis. Ein Tag der Verwüstung und der Zerstörung. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit. Ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Ein Tag des Schofarhornes und des Lärmblasens. Gegen die durch eine steile Mauer abgeschnittenen Städte und gegen die hohen Wachtürme. Und ich werde die Menschen in Bedrängnis bringen und nicht wird gefunden werden in ihrem Mund. Seite 5 jetzt, ja. Vers 17 nochmals. Und ich werde die Menschen in Bedrängnis bringen. Und ausgeleert wird ihr Blut wie Staub und ihr Fleisch wie Kot. Auch ihr Silber, auch ihr Gold, nicht kann es sie erretten. Am Tag des Grimmes des Ewigen. Und durch das Feuer seines Eifers wird verzehrt werden die ganze Erde. Denn eine Vernichtung, ja einen plötzlichen Untergang wird er bereiten allen Bewohnern der Erde. Das war nun der erste Teil von Zephania, das heißt der erste Teil von drei Teilen. Wie kommt man auf diese Dreiteilung? Durch das Buch selbst. Und zwar finden wir einen Refrain, der sich wiederholt. Ich habe ihn darum im Text fett gedruckt, hier in Vers 18, 1 Vers 18. Und durch das Feuer seines Eifers wird verzehrt werden die ganze Erde. Dieser Refrain bildet das Ende des ersten Teils. Und wenn man jetzt weiterliest in Kapitel 2 bis hin zu Kapitel 3, Vers 8, dann stellt man fest, dort in 3, Vers 8 steht, darum wartet auf mich, Spruch des Ewigen, auf den Tag meines Aufstehens zur Beute, denn mein Rechtsentscheid ist, zu versammeln die Nationen. Indem ich die Königreiche sammle, um auszugießen über sie meinen Grimm, die ganze Glut meines Zornes. Denn durch das Feuer meines Eifers wird verzehrt werden die ganze Erde. Ich habe auch hier wieder den Refrain fett gedruckt. Er schließt quasi den zweiten Hauptteil ab. Dann kommt der dritte Teil. Da ist hat der Computer selber etwas Falsches eingefügt. Das sollte also Römisch 3 heißen, was jetzt folgt, Kapitel 3, Vers 9 bis 20. So hat also der Heilige Geist dieses Buch selber geteilt durch diesen Refrain. Es lohnt sich auch bei anderen Bibelbüchern immer wieder auf solche Markierungen zu achten. Das kommt an verschiedenen Orten so vor, dass ein bestimmter Refrain das Buch einteilt. Zum Beispiel, als wir das das Hohelied durchgenommen haben, dort haben wir dreimal einen Refrain gefunden und dadurch wurde das Hohelied ganz natürlich in vier Hauptteile unterteilt. Also wir müssen immer bedenken, die Kapiteleinteilung, das ist ein Menschenwerk aus viel späterer Zeit. Manchmal sind die Kapitel gut eingeteilt und manchmal etwas schlechter. Aber wir müssen versuchen, die Einteilung zu finden, die der Text wirklich selber liefert. So haben wir also einen ersten Teil, den ich jetzt verlesen habe. Da geht es also um den Tag des Ewigen, das Gericht über die Welt und besonders über Juda und Jerusalem. Das schauen wir jetzt mal genauer an. Und dann kommt der zweite Hauptteil, Kapitel 2, 1 bis 3, 8. Darstellung des Gerichtes Gottes anhand konkreter Beispiele. Also im ersten Teil geht es so übersichtsmäßig über die ganze Welt und über das Volk Israel. Aber im zweiten Teil geht es so um ganz konkrete, detaillierte Gerichte über bestimmte Völker oder Landstriche. Unter anderem um den Gazastreifen. Dann der dritte Teil ist eine Trostbotschaft für den Überrest aus Israel und für die Nationen, die noch umkehren werden. 3 Vers 9 bis 20. Nun haben wir gemerkt, das Thema der Tag des Ewigen ist in diesem Buch ganz wichtig. Und als ich so die Verse gelesen habe, Kapitel 1, Vers 7 und folgende, hat man gemerkt, wie oft dieser Ausdruck Tag, Tag, Tag vorkommt. Dieser schreckliche Tag, ein Tag der Dunkelheit, ein Tag des Geschreis, ein Tag der entsetzlichen Verwüstung und so weiter sein wird. Was ist gemeint mit diesem Tag des Herrn? Auf Seite 1 unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, Punkt 2, habe ich geschrieben, der Tag des Ewigen. Hebräisch ist das Yom Yahweh. Aber weil man im Judentum schon in den Jahrhunderten vor Christi Geburt begonnen hat, normalerweise den Namen Gottes, Yahweh, nicht mehr auszusprechen, wurde er oft ersetzt eben durch Adonai, Herr. Und darum in der Synagoge, wenn man diesen Text vorliest auf Hebräisch, dann liest der Chazan automatisch, wenn Yahweh kommt, Yom Adonai, der Tag des Herrn. Herr ersetzt einfach den Ausdruck der Ewige, der Unwandelbare. Und wir haben gesehen, wie oft dieser Ausdruck vorkommt in Kapitel 1, Vers 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18, dann Kapitel 2, Vers 1, 2, 3 und in 3, Vers 8. Im Neuen Testament hat der Heilige Geist diese Art der Ersetzung des Namens Yahweh durch Adonai bestätigt. Das hat man ja gemacht aus Ehrfurcht Gott gegenüber. Denn das dritte Gebot sagt, du sollst den Namen Yahwehs nicht zum Eitlen aussprechen. Und so hat man aus Ehrfurcht begonnen, eben normalerweise diesen Namen nicht auszusprechen, sondern zu ersetzen. Einfach in der Bemühung, ja, diesen Namen Gottes, diesen Eigennamen Gottes nicht irgendwie falsch zu gebrauchen, zu missbrauchen. Also im Neuen Testament finden wir an verschiedenen Stellen diesen Ausdruck der Tag des Herrn, der auch Bezug hat auf diesen künftigen Zeitpunkt, wenn Gott die ganze Welt richten wird. Durch eine weltweite Katastrophe. Ich habe dort weiter geschrieben, der Tag des Ewigen, gleich im Neuen Testament der Tag des Herrn. Griechisch hehemera tu kyriou. Das kommt so vor, Apostelgeschichte 2, Vers 20, 1. Thessalonicher 5, Vers 2. Dann in manchen Bibeln steht das in 2. Thessalonicher 2, Vers 2, aber der Mehrheitstext hat dort eigentlich der Tag des Christus. Aber das deckt sich Der Tag des Christus ist der Tag des Messias. Das entspricht dem Tag des Herrn. Und 2. Petrus 3, Vers 10. Nun ist es wichtig, diesen Ausdruck der Tag des Herrn in diesen Stellen darf man nicht verwechseln mit der Bezeichnung für den ersten Tag der Woche, wie er vorkommt in Offenbarung 1, Vers 10. Da sagt Johannes, er war auf Patmos, ich war am Tag des Herrn im Geiste. Und dann erscheint der Herr Jesus und gibt ihm diese Visionen über die Zukunft, die in der Offenbarung aufgeschrieben sind. Nun, dort steht aber eben nicht dieser Ausdruck Hehemera tu Kyriou, sondern dort steht Hekyriake Hemera. Das heißt wörtlich der dem Herrn gehörige Tag. Und damit ist gemeint der erste Tag der Woche, der Sonntag. Das entspricht übrigens dem italienischen Domenica. Das heißt eigentlich Herrentag. Ersten Christen als besonderer Tag gefeiert, weil das der Tag der Auferstehung des Herrn Jesus war. Der Herr Jesus ist am ersten Tag der Woche auferstanden. Dann am ersten Tag der Woche waren die Jünger am Abend versammelt und der Herr kommt in ihre Mitte und sagt, Friede euch. Und eine Woche später sind sie wieder am ersten Tag der Woche versammelt und der Herr kommt in ihre Mitte und sagt, und erscheint wieder als der Auferstandene und gibt ihnen das Wort, die Botschaft, die sie brauchen zur Ermutigung. Und 50 Tage nach der Auferstehung, das war wieder ein Sonntag, da kam der Heilige Geist an Pfingsten und bildete die Gemeinde. Die Gemeinde ist also geprägt durch die Erfüllung der Prophetie in dem Werk des Herrn Jesus, das in den Sieg mündete am Auferstehungstag. Und so lebt die Gemeinde aus dieser Erfüllung dieses Sieges heraus. Die Christen gehen in die Woche ausgehend von der Gewissheit, alles ist vor Gott geordnet. Das ist der erste Tag der Woche, der dem Herrn gehörige Tag. Wir sehen bei den ersten Christen, Apostelgeschichte 2, dass sie damals noch die Möglichkeit hatten, jeden Tag zusammenzukommen. Aber das war nicht für alle Zeiten so möglich. Es war eine besondere Zeit, wo sie auch alles gemeinsam hatten für ein Jahr, bis dann die große Zerstreuung kam nach der Steinigung von Stephanus. Aber später in Apostelgeschichte 20, dort kommt Paulus nach Troas und er bleibt einige Tage, bis dann der Sonntag kam. Am ersten Tag der Woche waren sie zusammen, um das Brot zu brechen. Da wollte er offensichtlich noch da sein, er bleibt nämlich genau 7 Tage. Er kam also gerade zu spät nach Troas, aber er wollte noch bleiben, damit der Tag des Herrn, damit er den dort erleben könnte. Und er macht die ganze Nacht durch und am nächsten Morgen geht er weiter auf die Missionsreise. Er hat eine echt gute Kondition gehabt. Aber das zeigt etwas, die Christen kamen dort zusammen an dem Herrn gehörigen Tag, um das Abendmahl zu feiern. Und interessant ist dieses Wort, dem Herrn gehörig, kommt nur noch einmal vor im Neuen Testament. Aus Offenbarung 1, Vers 10, nämlich 1. Korinther 11, wo der Ausdruck zu finden ist, das dem Herrn gehörige Mahl oder Abendmahl. Das Herrenmahl, aber wörtlich das dem Herrn gehörige Abendmahl. Ich gebe die Stelle an, für die, die aufschreiben. 1. Korinther 11, Vers 20. Nun, wir sehen, dass das also ganz besonders zusammenpasst, das dem Herrn gehörige Mahl, Abendmahl, und der dem Herrn gehörige Tag. Aber, der langen Rede kurzer Sinn, der Tag des Herrn, Offenbarung 1, Vers 10, war einfach der Sonntag. Aber in all den anderen Stellen, wo im Neuen Testament gesprochen wird von dem Tag des Herrn, geht es um die künftige Gerichtszeit, wenn der Herr Jesus sichtbar kommen wird als König der Welt. Um dann die Welt zu richten und sein Friedensreich für 1000 Jahre aufzurichten. Die 3,5 Jahre davor sind in der Bibel die große Drangsal. So erwähnt, zum Beispiel in Matthäus 24. Die große Drangsal, die so schlimm sein wird, wie es nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, noch je wieder sein wird. Ich gebe die Stelle kurz an. Das ist Matthäus 24, Vers 21. Diese 3,5 Jahre der größten Katastrophe, die werden eigentlich auch zu dem Tag des Herrn gerechnet. Und es ist so in Offenbarung 6, wenn wir kurz aufschlagen, da werden die Siegelgerichte beschrieben. Und zwar nicht alle 7, sondern 1-6. Aber beim letzten Siegel in dieser Serie, beim 6. Siegel, steht in Offenbarung 6, Vers 16 folgendes. Die Menschen werden sich verstecken, verbergen in den Höhlen, in den Felsen der Berge. 6, Vers 16. Und sie sagen zu den Bergen, zu den Felsen, fallt auf uns und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zornes und wer vermag zu bestehen? In Kapitel 7 wird dann noch erklärt, wie Gott in dieser schlimmen Zeit Menschen aus Israel und den Heidenvölkern bewahren wird. Und dann kommt Kapitel 8 mit dem 7. Siegel. Und dieses 7. Siegel eröffnet die große Drangsalszeit. Dieses Gericht besteht dann aus 7 Posaunengerichten. Und die 7. Posaune besteht aus 7 Schalengerichten. Und dann kommt der Herr Jesus persönlich zurück in Offenbarung 19, Vers 11. Also ich fasse zusammen. In Offenbarung 4 und 5 sehen wir, wie die Gemeinde nach der Entrückung sich im Himmel versammelt. Das habe ich heute Morgen erklärt mit den 24 Ältesten, was die genau bedeuten. Es ist die Gemeinde versammelt im Himmel. Ich will das nicht mehr wiederholen. Aber ab Kapitel 6 werden die ersten 6 Siegel geöffnet. Das sind Gerichte Gottes, die nach der Entrückung stattfinden werden, aber noch vor der großen Drangsal. Mit der Eröffnung des 7. Siegels, da kommt der massivste Schlag. Und das ist die große Drangsal, die dann so schlimm sein wird, wie es noch nie gewesen ist. Und das ist der Tag des Herrn. Der Herr Jesus wird ja beschrieben in Offenbarung 4, Vers, nein, in Malachi 4, Vers 2, das habe ich auch heute Morgen erwähnt. Er wird kommen als die Sonne der Gerechtigkeit. In manchen Bibeln ist das, wird anders gezählt, dann ist es 3, Vers 20. Die Sonne der Gerechtigkeit wird kommen. Ich lese da Malachi 4, Vers 1 und 2 oder 3, Vers 20, oder 19 und 20. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Und es werden alle Übermütigen und jeder Täter der Gesetzlosigkeit zu stoppeln werden. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, so dass er ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen wird. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln. Die Sonne der Gerechtigkeit geht auf, wenn der Herr Jesus kommt. Er ist das Licht der Welt, das vor 2000 Jahren hier auf Erden schien. Aber dann wurde er von seinem Volk verworfen, von der Masse, dann ging er weg. Und so begann eigentlich diese Zeit der Dunkelheit der Nacht. Aber der Herr Jesus wird wiederkommen als die Sonne der Gerechtigkeit. Aber es ist ja so, bevor die Sonne über dem Horizont aufgeht, sieht man bereits die Flügel der Sonne. Das sind diese ersten Strahlen. Die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln. Das sind diese Strahlen, das sind die Flügel der Sonne. Diese Strahlen kommen über den Horizont, noch bevor man die Sonne eigentlich sieht. Und darum gehört das, was diese 3,5 Jahre Drangsal anbetrifft, gehört bereits zum Tag des Herrn. Das sind diese ersten Strahlen über dem Horizont, die dann zum Höhepunkt führen, der Jesus kommt selbst. Und dieser Tag des Herrn wird dann die ganzen 1000 Jahre dauern. Das kann man herausfinden, wenn man ganz sorgfältig liest 2. Petrus 3. Dort wird der Tag des Gerichts, des künftigen Gerichts über die Welt, wird genannt der Tag des Herrn. Aber im gleichen Kapitel wird gesagt, am Tag des Herrn wird einmal die ganze Schöpfung Himmel und Erde vergehen und aufgelöst werden. Nun, wir wissen ja, dass das nicht geschehen wird am Anfang des tausendjährigen Reiches, sondern Offenbarung 20 macht deutlich, das wird erst geschehen nach dem tausendjährigen Reich. Aber es ist kein Problem, es ist einfach, wir müssen verstehen, der Tag des Herrn dauert die ganze Zeit des tausendjährigen Reiches. Und am Schluss des Tages des Herrn wird Gott eben Himmel und Erde auflösen und einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, Offenbarung 21. So heißt also, die ganze Periode beginnt mit der großen Drangsal, die Wiederkunft Christi, 3,5 Jahre später nach dem Beginn der großen Drangsal, 1000 Jahre hindurch, das alles ist der Tag des Herrn. Warum heißt diese Periode so? Weil in dieser Periode wird Gott zeigen, dass er über die Welt regiert und nicht die Menschen und nicht der Satan. Er übernimmt die Herrschaft und darum eben Tag des Herrn. Ja, das ist sehr wichtig. Und dieses Gericht, das wir nun in Zephania 1 beschrieben finden, zeigt eben, wie der Herr durch diese weltweiten Gerichte die Erde so zubereitet, dass er sie dann regieren kann. Und er wird alle Hindernisse seiner Herrschaft eben beseitigen. Und darum haben wir in Kapitel 1, Vers 2 gelesen. Das sind ja Ausdrücke, die wir kennen aus einem Kapitel im Alten Testament noch, ganz speziell. Aus 1. Mose 6, wo Gott Noah gegenüber das weltweite Gericht der Sintflut ankündigt. Und da sagt er, dass er eben alles vom Erdboden, wie hier, Erdboden, ausrotten wird, und zwar vom Menschen bis zum Vieh. Und die Vögel des Himmels, das sind also genau diese Ausdrücke, die damals das weltweite Gericht beschrieben, die werden hier wieder verwendet. Und das macht uns klar, aha, die Sintflutgeschichte war eigentlich ein Vorgeschmack auf dieses weltweite Gericht in der Zukunft. Und diese Beziehung macht der Herr Jesus ja selbst, wenn er in Lukas 17 über die Endzeit spricht und über sein Kommen als Richter, da sagt er, Lukas 17, Vers 24, denn gleich wie der Blitz blitzend leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, also wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Das ist der Tag des Herrn. Zuvor aber muss er vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und gleich wie es in den Tagen Noahs geschah, also wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Also der Herr Jesus macht gerade die Parallele, es wird in der Zukunft, in der Endzeit so sein wie zur Zeit von Noah. Die Menschen leben einfach ganz normal ihren normalen Zyklen. Jeden Tag dasselbe, am Morgen steht man auf, man isst etwas und dann arbeitet man, dann kommt das Mittagessen und dann arbeitet man wieder oder hat frei und dann isst man wieder und dann schläft man, immer dasselbe. Es läuft immer gleich und die Menschen denken, wenn das jetzt schon jahrtausende lang so war, wird das auch immer so weitergehen. Und der Jesus sagt, es wird sein wie bei Noah. Die haben gedacht, das geht so weiter. Und plötzlich hat Gott eingegriffen, weltweit, mit der Sintflut. Und so wird das auch in der Endzeit sein. Die Menschen heiraten und sie denken, das ist immer das Gleiche. Und da bekommt man Kinder und dann zieht man sie groß und sie gehen weg und dann lebt man noch ein bisschen und dann stirbt man und dann kommt eine neue Generation, ist immer dasselbe. Aber plötzlich wird dieser Kreislauf durchbrochen am Tag des Herrn. Und es kommt zu einer fundamentalen Änderung des Lebens. Wenn man das heute so den Menschen erzählt, dann denken sie, die sind ein bisschen verrückt. die glauben so an Weltuntergang und Weltende und Endzeit. Ja, also erstens mal glauben wir nicht an das bevorstehende Weltende, das kommt ja jetzt nach dem tausendjährigen Reich, aber Endzeit, ja, denn die Endzeitzeichen sind ja da und wir können über 100 Prophezeiungen über die Endzeit zeigen, die sich bereits erfüllt haben in unserer Zeit. Also sind wir in der Endzeit und plötzlich wird dieser Kreislauf so durchbrochen werden. Also die Tage Noahs sind ein Vorgeschmack auf die Zukunft, auf die Endzeit. Aber übrigens, wenn wir schon da in Lukas 17 stehen, der Herr macht noch eine Parallele, 17:28. Gleicherweise auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom ausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Desgleichen wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Also, die Geschichte von Lot in 1. Mose 19 ist auch ein Vorgeschmack auf die Endzeit. Auch da haben die Menschen ganz normal in Zyklen gelebt, gekauft, verkauft, das ist das Wirtschaftsleben, und sie haben gepflanzt, und sie haben gebaut, das ist so das ganz Übliche, und plötzlich kam das Unerwartete. Sodom und Gomorra ging unter. Durch eine göttliche Intervention vom Himmel. Übrigens, hier wird nicht gesagt, wie bei Noah, sie heirateten, sie wurden verheiratet, denn in Sodom war man viel moderner als zur Zeit von Noah. Da heiratet man gar nicht mehr. Und Homosexualität war an der Tagesordnung, wie wir aus 1. Mose 19 wissen, und sogar Sodomie. Wir wissen aus dem Judasbrief. Ja, so wird es sein in der Endzeit. Es gibt, nicht alle heiraten nicht mehr. Die anständigen Leute, die heiraten immer noch, aber andere, die sind eben moderner und die heiraten nicht mehr. Darum ist eben sowohl die Zeit von Noah ein Bild auf die Endzeit, als auch die Zeit von Lot. Weil in der Endzeit gibt es anständige Leute und es gibt moderne Leute. Ja, und noch etwas, wenn wir schon in Lukas 17 sind, Vers 31, an jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Hause hat, der steige nicht hinab, um es zu holen. Und wer auf dem Feld ist, wende sich gleicherweise nicht zurück, gedenke dann Lots Weib. Wer irgend sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Und wer irgendes verliert, wird es erhalten. Ich sage euch, in jener Nacht, jetzt habe ich gedacht, es ist ein Tag, wenn der Herr wieder kommt. Nein, hier steht, das ist passiert, also in der Nacht. Ne? Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett sein, einer wird genommen, übrigens im Sinn von weggerafft werden durchs Gericht, das ist nicht die Entrückung. Die erzählt der Herr in den Evangelien praktisch nicht. In jener Nacht werden zwei auf einem Bett sein, einer wird genommen und der andere gelassen werden fürs tausendjährige Reich. Jetzt lese ich noch weiter. Zwei werden zusammen mahlen. Die eine wird genommen, also weggerafft, und die andere gelassen werden. Ja, aber mahlen tut man doch nicht in der Nacht. Ist am Tag, oder? Ja, und wir haben doch gelesen in Vers 31, da sind Leute auf dem Feld. Nachts ist man ja nicht auf dem Feld, oder? Sondern am Tag. Also jetzt komme ich nicht mehr draus. Die Wiederkunft Christi, wann wird sie sein? In der Nacht oder am Tag? Ja, natürlich beides. Denn immer eine Hälfte der Erde hat Tag und die andere hat Nacht. Das ist ein versteckter Hinweis auf die Beschaffenheit der Erde. Ja, und dann Vers 36, und sie antworteten und sagen zu ihm, wo Herr? Er aber sprach zu ihnen, wo der Leichnam ist, da werden auch die Geier versammelt werden. Also es geht hier nicht um die Entrückung, da geht es nicht um ein Gericht, wie das hier umschrieben wird, die Geier, die kommen, sondern hier geht es eben um den Tag der Wiederkunft Jesu als Richter. Wir gehen zurück zu Zephania 1. Also, Gott wird alle Lebewesen zusammenraffen und sie vernichten weltweit. Jetzt lese ich weiter in Vers 3. Sammeln werde ich Mensch und Vieh. Übrigens ist ein Wortspiel. Ich habe das in der Fußnote vermerkt. Mensch heißt auf Hebräisch hier Adam. Und Erdboden im Vers 2 ist Adama. Nicht wahr? Der Mensch wurde ja vom Erdboden genommen, darum heißt er Adam. Adama ist die rote Erde. Gott hat den Adam aus Adama erschaffen, darum heißt er Erdling. Adam. Sein Wortspiel. Sammeln werde ich Mensch und Vieh, wegraffen werde ich die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres, die Steine des Anstoßes. Damit sind gemeint die Abgötter, die Götzen, die Anlass zum Abfall und zur Sünde gaben, samt den Gesetzlosen. Das sind also die Menschen, die Götzen dienen. Weiter. Und ich werde den Menschen, ist wieder Adam, ausrotten, weg von der Fläche des Erdbodens. Das ist wieder Adama, Spruch des Ewigen. Das ist also eine Sicht auf die ganze Welt. Es wird verheerend sein für die ganze Welt. In Jesaja 13 wird auch der Tag des Herrn beschrieben, ab Vers 6. Und dort steht, dass Gott den Menschen kostbar machen wird. Kostbarer als Gold von Ophir. Weil so viele Menschen umkommen werden in dieser verheerenden Drangsalszeit, wird der Wert des Menschen steigen. Weil der Mensch so selten wird. Nur ein Überrest wird überleben aus der Menschheit. Also Vers 4. Und ich werde meine Hand ausstrecken über Juda. Jetzt zieht der Prophet den Fokus zusammen aufs Land Israel, auf Juda. Und über alle Bewohner von Jerusalem. Jetzt wird der Fokus nochmals zusammengezogen. Über die Stadt Gottes wird jetzt gesprochen. Über diese Stadt am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika. Und über alle Bewohner von Jerusalem. Und ich werde ausrotten von diesem Ort den Überrest des Baal, den Namen der Götzenpriester. Baal heißt auf Deutsch einfach Herr. Aber es war ein falscher Gott. Nicht identisch mit dem Herrn, mit Adonai. Und so werden also all die Götzendiener, die einem falschen Gott im Land Israel dienen, werden auch gerichtet werden. Und dann heißt es, und ich werde ausrotten von diesem Ort den Überrest des Baal, den Namen der Götzenpriester. Das Wort Götzenpriester ist, wie man aus der Fußnote sieht, Kemarim. Das ist ein Ausdruck, der nie gebraucht wird für die Priester des Herrn in der Stiftshütte, im Tempel. Die Priester, die Gott eingesetzt hat, die heißen in der Einzahl Kohen, in der Mehrzahl Kohanim. Also hier ist ganz klar, das hat nichts zu tun mit dem Priestertum aus dem Stamm Levi. Das sind falsche, heidnische Priester. Den Namen der Götzenpriester samt den Priestern. Und jetzt haben wir hier das Wort Kohanim. Das sind nun also Leute aus dem Volk Israel. Es gibt ja, wenn man ein Telefonbuch in Israel durchschaut, unzählige Leute, die heißen Kohen. Ihr Familienname erinnert noch daran, dass sie aus dem Stamm Levi sind, und zwar aus der Priesterfamilie von Aaron. Und die sind immer etwas ganz Besonderes. Also das ist ganz normal im Judentum, nicht nur in Israel, weltweit. Wenn man eine Einladung macht, so privat, und da ist ein Herr Levi dabei, der kommt eben auch aus dem Stamm Levi, oder gar ein Kohen, dann sagt der Familienvater, bitte Herr Levi, Herr Kohen, machen Sie das Tischgebet. Also normalerweise ist es der Familienvater, der betet, aber wenn ein Kohen da ist, die haben immer einen Vorzug gehabt, die müssen beten. Oder in einer kleinen Synagoge, da kommt ein Herr Kohen auf Besuch, Ja, das ist klar, dass der Herr Cohen gewisse Dienste sofort übernimmt in der Synagoge, gewisse Lesungen. Oder ein Herr Levi. Die hatten also immer eine besondere Stellung. Und jetzt wird hier gesprochen über diejenigen, die einem falschen Gott dienen. Gibt es solche im Land Israel heute? Tag für Tag wird dieser Gott angerufen, der aber nicht identisch ist mit dem Gott der Bibel, in dem von allen Minaretten auch in Jerusalem heruntergeschrien wird, Allahu Akbar. Allah ist größer, nicht groß. Groß heißt Kabir. Und die sagen nie Allahu Kabir. Die sagen immer Allahu Akbar. Allah ist größer als der Herr. Der Gott im Judentum und der Gott im Christentum. Und darum haben sie auch den Felsendom extra auf die Stelle gebaut im 7. Jahrhundert, wo das Allerheiligste des Tempels der Juden war. Um zu zeigen, sie sind überlegen. Und sie haben extra die Kuppel höher gebaut als die Kuppel der Grabeskirche. Um zu zeigen, dass es überlegen ist über das Christentum. Also nicht, dass ich die Grabeskirche etwas Tolles finde. Aber es geht um die Symbolik, ja? Ja, die werden ausgerottet, aber samt den Kohanim. Und weiter, alle Typen von Menschen, die es gibt, werden da erwähnt. Und die, die sich auf den Dächern niederwerfen. Hishtachaveh im Hebräischen bedeutet niederwerfen, um anzubeten. Vor dem Heer des Himmels. Das sind die Esoteriker. Und es gibt so viele Israelis, die nach dem Militär sind sie nach Indien gegangen und haben sich in Hinduismus einführen lassen oder Buddhismus. Esoterik ist so ein Boom, auch in Israel, unter den liberalen Juden, aber die machen ja 80% der Bevölkerung aus. Es gibt auch große New Age-Feste in Israel. Vor noch nicht so langer Zeit hat es zum Beispiel ein Fest gegeben mit Tanz um das goldene Kalb. Es ist unglaublich. Ja, und hier wird gesprochen über also die Götzendiener und die, die sich auf den Dächern niederwerfen vor dem Heer des Himmels. Und die, die sich niederwerfen, die schwören bei dem Ewigen. Aha, es gibt auch die den wahren Gott anbeten. Aber dann heißt es hier, und zugleich schwören bei ihrem König. Wer ist mit diesem König gemeint? Nun, in der Drangsalszeit, da ist bereits der Antichrist, der schlimmste aller falschen Messias, aufgetreten. Und er wird verehrt werden als König. In Daniel 11, Vers 36 wird der Antichrist beschrieben. Im Kapitel 11 von Daniel geht es dauernd um den König des Südens, Ägypten, und den König des Nordens, Syrien. Und plötzlich in Vers 36 heißt es einfach, und der König. Das ist ein König in der Endzeit in Israel. Und der König wird nach seinem Gutdünken handeln und er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott. Und wieder den Gott der Götter wird er Erstaunliches reden. Und er wird gelingen haben, bis der Zorn vollendet ist. Das ist die 3,5 Jahre Drangsal. Denn das Festbeschlossene wird vollzogen. Und auf den Gott seiner Väter, der Gott seiner Väter ist Abraham, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Und weder auf die Sehnsucht der Frauen, noch auf irgendeinen Gott wird er achten, sondern er wird sich über alles erheben. Und an dessen Statt wird er den Gott der Festungen ehren, den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er ehren mit Gold und mit Silber und mit Edelsteinen und mit Kleinodien. Und er wird gegen die starken Festungen so verfahren mit dem fremden Gott. Wer ihm Anerkennung zollt, dem wird er viel Ehre erweisen. Und er wird ihm Herrschaft verleihen über die vielen. Die vielen sind im Buch Daniel die Masse des jüdischen Volkes. Über die vielen und das Land austeilen zum Lohn. Das ist der Antichrist, der wird als König Messias verehrt werden. Und hier wird also gesprochen über die, die sich niederwerfen, die schwören bei dem Ewigen und schwören bei ihrem König. beim Antichristen. Und dann wird noch eine noch klarere Gruppe beschrieben, Vers 6, die abfallen von dem Ewigen. Und die, welche nicht fragen nach dem Ewigen und ihn nicht suchen. Also für jeden hat's da eine Verszeile. Wirklich jeder Typ von Mensch. Alle kommen unter das Gericht. Übrigens, der Herr Jesus, wenn er gefragt worden ist in Matthäus 24 auf dem Ölberg, was wird das Zeichen sein, wenn der Tempel zerstört wird? Und was wird das Zeichen sein, wenn du wiederkommst? Dann beginnt der Herr Jesus die Rede mit einer allgemeinen Warnung. Seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Denn viele werden aufgrund meines Namens kommen und werden sagen, ich bin der Christus und werden viele verführen. Und dann beginnt der Herr Jesus mit den Endzeitzeichen. Aber er sagt, viele falsche Messiasse werden kommen. Und es ist so, wenn man die vergangenen 2000 Jahre jüdische Geschichte studiert, erlebt man einen Schock. Wie viele falsche Messiasse sind da gekommen im Judentum? Hat jemand gerade eine Idee? Ja, ich höre nichts. Mehr als 50. Und zwar durch die ganze Geschichte hindurch. Grauenhafte Verführer, die unsägliches Elend angerichtet haben. Zum Beispiel, der erste wichtige war Bar Kochba, anfangs des 2. Jahrhunderts. Der hat gesagt, und zwar wurde er von einem der größten Rabbiner, von Rabbi Akiba, der im Talmud erwähnt wird, das ist einer der großen Lehrer Israels, wurde er ausgerufen als Messias. Und Bar Kochba hat die Juden aufgerufen, er werde nun Jerusalem befreien und den Tempel wieder aufbauen. Die haben ermutigt durch diesen falschen Messias den Aufstand, den zweiten Aufstand gegen die Römer gewagt. Obwohl ja im Jahr 70 sind ja mehr als 1 Million Juden bei der ersten Rebellion gegen die Römer umgekommen. Aber jetzt dachten sie, jetzt haben wir einen Messias. Und Kaiser Hadrian hat diese Bewegung niedergeschlagen, es kamen mehr als 1 Million Juden wieder ums Leben. Aber die messianischen Juden, die wussten, das kann nicht der Messias ist schon längst gekommen. Und die haben sich an diesem verheerenden Aufstand nicht beteiligt und blieben bewahrt. Und dann ein Beispiel, später um etwa 400 kam ein falscher Messias auf Zypern. Der hat den zyprischen Juden gesagt, ich bin der Messias, die Zeit ist da. Und die Zeit des Messias ist ja die Zeit, wo dann die Juden wieder zurückkehren ins Land. Und er sagt, es wird so sein wie bei Mose. Mose hat das Meer gespalten und dann konnten sie hindurchgehen durchs Rote Meer. Und ich werde das Gleiche tun und ich bringe euch zurück ins Land Israel. Das geht ja ganz flott, ja, von Zypern aus. Das Meer spaltet sich und schon ist man im Land Israel. Und dann kam der große Tag, er hat sich an den Klippen des Meeres versammelt mit all seinen vielen Anhängern, die völlig hin waren von diesem Messias, der jetzt endlich gekommen ist, nach all diesem Leiden von 400 Jahren. Und dann sagte er, aber ihr müsst einen Akt des Glaubens tun. Das Meer wird sich nicht einfach so spalten, sondern wir müssen im Glauben zuerst runterspringen ins Meer und dann wird es sich spalten. Und die sind massenweise runtergesprungen, ertrunken, erschreckte zyprische Fischer konnten manche noch retten und die ganze Bewegung war am Ende. Grauenhaft, so brutal. Aber merkt man diese Art der Verführung. Ihr müsst glauben, ihr müsst einfach rein, ja, müsst gar nichts denken. Und dann geschieht's. Ja, es ist eben nicht geschehen. Und so geht das durch die Jahrhunderte hindurch. Das hat sich so eindrücklich erfüllt, was der Herr Jesus sagt. Viele werden unter meinen Namen kommen und viele verführen. Und es hat sogar Zeiten gegeben, wo in Europa falscher Messias herumgegangen ist und hat auch zu den Christen gepredigt. Und die waren hin von ihm. Und viele Christen sind ins Judentum übergetreten wegen diesem Messias. Also diese Warnung in Matthäus 24, die richtet sich eben auch an die Jünger, ja, des Herrn. Und so geht das weiter. Der letzte falsche Messias, wer war? Der Lubavitcher Rebbe aus New York. Überall hat man in Israel die Bilder gesehen, Melech Mashiach, König Messias. Und die haben geglaubt, dass dieser alte Mann bald nach Israel geht und dann wieder sich offenbaren als der Messias. Er hat bereits in Kfar Chabad in Israel hat er ein Haus bauen lassen, genaue Kopie von einem Haus in York. Und sie wussten, wenn er dann dorthin geht, dann wird er sich als König Messias offenbaren und das Reich des Friedens wird anbrechen. Und der Mann ist immer älter geworden und ist gestorben. Und jetzt glauben viele, er wird bald wieder auferstehen. Also schrecklich, aber der schlimmste Messias steht noch aus und das ist der Antichrist. Und darum, die schwören bei dem Ewigen und zugleich schwören bei ihrem König. Man ist ja erstaunt in Daniel 11, Vers 36. Dieser Antichrist wird ja zum Götzendienst verleiten und wird zum Abfall vom wahren Gott eigentlich verführen. Wie ist das denkbar? Nun, das haben wir alles schon gesehen in der vergangenen Geschichte. Im 17. Jahrhundert kam Shabbatai Zvi als falscher Messias. Der hat praktisch das ganze Judentum vom Mittleren Osten, von Persien über Jemen bis nach England in Bewegung gebracht. Die Hälfte der Judenheit glaubte, Shabbatai Zvi ist der Messias. Und der hat begonnen zu sagen, jetzt müsst ihr nicht mehr Kaschrut beachten. Die Reinheitsgesetze beim Essen. Jetzt ist die Zeit vorbei. Jetzt kommt die Zeit des Messias. Da gibt es ganz neue Gesetze. Und der hat massenweise Juden verführt zum Abfall vom Gesetz. Und es gab dann sogar Nachfolger, die haben gesagt, und jetzt ist auch die Zeit da, wo die 10 Gebote nicht mehr gelten. Und zwar, jetzt darf man auch Ehe brechen. Man soll sogar Ehe brechen. Und das hat massenweise Juden in die schlimmste Unmoral hineingeführt. Da sieht man also, wenn man den wahren Messias verwirft, zu was man schließlich fähig ist. Und da kann ein Mann kommen, der beeindruckt die Menschen so, und der Antichrist wird sogar Feuer vom Himmel herunterkommen lassen, also Blitz vom Himmel. Die Leute werden glauben und sie werden sogar glauben, wenn er sagt, jetzt müsst ihr gar nichts mehr, jetzt könnt ihr das und das anbeten, das ist alles richtig. Das haben wir also alles erlebt in der Vergangenheit. Und so versteht man das, dass es zu diesem schlimmen Abfall kommen wird. Die Abfallen von dem Ewigen, Vers 6. Und jetzt kommt Vers 7. Stille vor dem Herrn. Das ist ein Leitmotiv aus Habakuk. Wir haben doch vor kurzem Habakuk betrachtet. Und dort heißt es im Zusammenhang mit der Wiederkunft Christi, Stille vor dem Herrn. In Habakuk 2, Vers 20. Und Zephania nimmt also dieses gleiche Thema auf. Stille vor dem Herrn, dem Ewigen. Denn nahe ist der Tag des Ewigen. Jetzt müssen alle Menschen schweigen. Die Menschheit hat so viel geschwatzt und geredet. Jetzt wird Gott das letzte Wort haben. Und zwar am Tag des Ewigen. Und dann wird erklärt, wie eben alle unter dieses Gericht kommen. Denn es bereitet der Ewige ein Schlachtopfer. Er hat seine Geladenen geheiligt. Und es wird geschehen am Tag des Schlachtopfers des Ewigen. Da werde ich heimsuchen die Fürsten und die Söhne des Königs und so weiter. Ein Schlachtopfer. Das ist ein ganz wichtiger Vers. Der Herr Jesus ist ja gekommen vor 2000 Jahren, um als Schlachtopfer für unsere Sünden zu sterben. Und jeder, der dieses Schlachtopfer für sich in Anspruch nimmt, wird gerettet. Aber wer dieses Schlachtopfer nicht annimmt, der wird selber einmal ein Schlachtopfer werden und von dem Herrn gerichtet werden. Und darum ist der Tag des Herrn, der Tag des Ewigen, der Tag des Schlachtopfers des Ewigen. Da werde ich heimsuchen, die Fürsten, das sind die führenden Politiker in Israel. Und wenn wir heute so schauen, wie die Politik aussieht, das ist ganz, ganz schlimm. Wie groß dieser Teil ist von Führern, die völlig korrupt sind. Man fragt sich, warum? Es gibt ja noch so viele Leute, die wirklich ein moralisches Niveau hätten und die auch gute Ideen hätten, wie man in dieser schwierigen Situation jetzt reagieren und handeln könnte. Dabei sind so viele korrupte Leute. Und ich meine, wir sind ja alle entsetzt gewesen, was jetzt mit dem Staatspräsidenten geschehen ist, der wegen so schlimmer Unmoral zurücktreten musste. Und wir hören ständig von Knesset-Leuten, die Skandale, Affären und auch Geldskandale haben. Die Führer kommen auch unter das Gericht. Da werde ich heimsuchen die Fürsten und die Söhne des Königs, das wären also die Söhne des Antichristen, und alle, die sich bekleiden mit fremdländischer Kleidung. Ganz eigenartige Stelle. Ich habe in der Fußnote 25 geschrieben, der Abfall von dem Gott Israels zeigt sich auch durch die Nachahmung heidnischer Kleidersitten. Und das ist natürlich ein sehr aktuelles Thema, wenn man denkt, wie die Kleidung hat sehr viel zu tun, kann sehr viel zu tun haben mit Heidentum. Und wenn man denkt, wie die Kleidersitte heute weltweit durch bestimmte Modeschöpfer gesteuert werden, und zwar in Richtung Unmoral. Da haben wir diese heidnischen Kleidersitten und die werden hier ins Visier genommen. Alle, die sich bekleiden mit fremdländischer Kleidung. Also Kleidung, die eigentlich hinweist, da ist Abfall. Abfall von dem Gott der Bibel und seinen Normen. Und dann Vers 9, und ich werde heimsuchen die hinüberspringen über die Schwelle an jenem Tag. Das kann man verstehen als ein Hinweis auf die Sitte aus 1. Samuel 5. Da wird eine abergläubische Sitte erwähnt, wie die Philister bei ihrem Tempel von Dagon nicht auf die Schwelle traten, sondern immer über die Schwelle sprangen. Also ein abergläubischer Ritus. Aus 1. Samuel 5 kann man es nachlesen. Aber das kann auch ein Hinweis sein, eben auf das, was nachher steht. Die, welche das Haus ihrer Herren füllen mit Gewalttat und Betrug. Also solche, die kriminell in Häuser hineindringen und unrechtmäßig Besitz an sich reißen. Auch die kommen dran. Und wenn man denkt, auch in Israel ist die Mafia und die russische Mafia ganz, ganz massiv am Werk. Und es ist eines der großen Probleme für die israelische Polizei, diese Mafia, das Mafia-Problem in Israel. Vers 10, und es wird geschehen an jedem Tag, Spruch des Ewigen, Stimme eines Geschreis, vom Fischtor her und ein Geheul vom zweiten Stadtteil her und große Zertrümmerung von den Hügeln her. Das ist ganz interessant, wie präzise jetzt die geografischen Hinweise sind. Das Fischtor wird ja erwähnt in 2. Chronika 33, 14, wie man aus der Fußnote sieht, Nehemia 3, Vers 3 und 12, Vers 39. Wir können heute den Standort des Fischtores rekonstruieren. Sein Standort befindet sich am Westende des Bezetta-Tales, im heutigen Muslimviertel der Altstadt von Jerusalem. Das Bezetta-Tal, dieses Tal sieht man heute beim Tempelberg nicht mehr, das ist nämlich zugeschüttet worden, um die Plattform, also das nördliche Ende der Tempelplattform, zu vergrößern. Wenn man oben auf dem Tempelplatz ist, kann man das Bezetta-Tal noch sehr schön erkennen, weil diese Aufschüttung hat sich im Laufe der Zeit abgesetzt. Und darum gibt es so eine leichte Buchtung im Tempelplatz. Da kann man genau das Bezetta-Tal rekonstruieren. Das ging dann so weiter ins muslimische Viertel hinein. Und dort war also im muslimischen Viertel, ganz nah beim Tempelberg, war das Fischtor. Stimme eines Geschreis vom Fischtor her. Das also können wir genau lokalisieren, wo in der Altstadt von Jerusalem. Und ein Geheul vom zweiten Stadtteil her. Der Fußnote habe ich geschrieben, 30, hebräisch Mishne. Die Stadterweiterung Jerusalems im Westen des Tempelberges und im Westen der Davidsstadt. Dazu gehört also auch das ganze jüdische Quartier in der Altstadt von Jerusalem. Da sind wir im zweiten Stadtteil. ein Geheul vom zweiten Stadtteil hier und große Zertrümmerung von den Hügeln hier. Es geht um alle Hügel um Jerusalem hier. Vers 11, heult ihr Bewohner des Magdesch. Ich habe auch da in der Fußnote vermerkt, hebräisch Magdesch heißt wörtlich Mörser. Als geografischer Ausdruck ist er die Bezeichnung des Kessels in der Altstadt von Jerusalem, in dem das Tyropoiontal, das Käsemachertal, mit dem Kreuztal zusammentrifft. Das befindet sich auch im Altstadtviertel von Jerusalem, dieser Ort. Kann man also ganz genau lokalisieren, hier ist wirklich die Altstadt von Jerusalem im Visier. Und da wird also auch vorausgesetzt, dass dieser Stadtteil dann in jüdischer Hand ist. Aber das war ja nicht mehr bis zum Sechstagekrieg. Nun sehen wir, dass also auch das Ereignis vor 40 Jahren, als die Altstadt erobert wurde, das war eine unabdingbare Voraussetzung, dass diese Prophetie dann auch in Erfüllung gehen konnte. Das jüdische Volk sollte dort in der Altstadt wieder zu Hause sein. Heult ihr Bewohner des Magdesch, denn vernichtet ist das Volk der Handelsleute. Ausgerottet sind alle mit Silber beladenen. Wir wissen, wie die Handelsleute eine wichtige Rolle spielen in der Altstadt von Jerusalem, ja? Heute, all diese Altstadtmärkte im muslimischen, christlichen und im jüdischen Viertel. Und es wird geschehen zu jener Zeit, da werde ich Jerusalem mit Lampen durchforschen. Das ist nun eine ganz interessante Ausdrucksweise. Die erinnert an die Sitte im Judentum vor dem Passafest. Wir wissen, am Passafest darf man kein gesäuertes Brot mehr in den Häusern haben. Alles muss herausgeputzt werden. Übrigens eine wunderbare Einrichtung Gottes in 2. Mose 12, auch zur Vermeidung von Pest in der Vergangenheit. Man musste also jedes Jahr eine totale Frühlingsputzete, wie man in Schweizerdeutsch sagt, durchführen. Alles musste herausgeputzt werden, eben damit der Sauerteig draußen ist, ausgefegt werden. Und durch ein gründliches Reinigen, besonders in früheren Zeiten, wo auch der Hygienestandard anders war, hat dazu geführt, dass man den Mäusen und Ratten die Fressgrundlage entzogen hat. Und Mäuse und Ratten sind ja die großen Überträger von Pest. Und so war also das Passa als Nebeneffekt immer noch eine Hilfe, dass Israel eben nicht solche Pestplagen erleben sollte wie andere Völker. Ja, und nun ist es üblich im Judentum bis heute, am Vorabend der Passafeier geht der Vater mit einer Kerze durch die ganze Wohnung hindurch und sucht überall nach Resten von Sauerteig. Also werden die verborgenen Winkel noch durchsucht. Heute haben wir natürlich eine Folklore daraus gemacht. Man versteckt extra an gewissen Orten Brotreste. Und der Vater muss die eben ausfindig machen. Und wenn er es nicht findet, hilft man ihm danach, natürlich. Am Schluss muss ja alles draußen sein. Aber so wird mit der Lampe wird die Wohnung bis in die verborgenen Winkel ausgeforscht. Und hier steht, und es wird geschehen zu jener Zeit, da werde ich Jerusalem mit Lampen durchforschen. Nun, es ist nicht klar, ob die Sitte mit der Kerze damals schon existierte oder ob man sie eingerichtet hat aufgrund von Zephania 1, Vers 12. Aber der Zusammenhang ist auf jeden Fall da. So wird Gott aller Sauerteig, der ja nach 1. Korinther 5 ein Bild der Sünde ist, ausfindig machen. Auch da, wo die Menschen ganz im Verborgenen in der Sünde leben, ohne dass die Leute es merken und davon etwas wissen. Gott wird alles ans Licht bringen. Und dann heißt es, und ich werde heimsuchen die Männer, die stockig werden auf ihren Hefen. Die sprechen in ihren Herzen, der Ewige tut nichts Gutes und er tut nichts Böses. Ja, also Kenner von Weinherstellung, die können das besser erklären als ich. Aber es ist so, dieser Ausdruck stockig werden auf ihren Hefen bedeutet alter Wein, der nicht von der Hefe abgezapft wird, im Fass, der bleibt trüb und erhält keinen edlen Geschmack. Also, diese natürlichen Hefen, die man ja benutzt bei der Umwandlung von Traubensaft in Wein, dieser Prozess muss eben bei der Weinpflege reguliert werden, eben durch Abzapfen. Und wenn das einfach so bleibt, wird der Wein eben stockig und schlecht im Geschmack. Und so vergleicht also Gott diese Menschen, die nicht Dinge in ihrem Leben immer wieder ordnen. Das sind die Menschen, die einfach hocken auf ihren Hefen. So sind wir und ich stehe dazu, wie ich bin, ja? Jawohl, ich stehe zu meinen Fehlern und lebe weiter darin, ja? Das ist ja moderne Psychologie, ja? Man muss zu seinen Fehlern stehen und einfach so weiterleben. Und hier sagt Gott, ich werde heimsuchen die Männer, die stockig werden auf ihren Hefen. Und es ist so, der Wein, der nicht abgezapft wird, wird eben trüb und erhält einen üblen Geschmack. Und so kann man sagen, diese Menschen verharren in Gleichgültigkeit und so wird ihr Denken in widerlicher, abstoßender Weise verdunkelt. Ungenießbar. Ja, und was ist ihr Denken? Sie sagen nicht, Gott existiert nicht. Sondern sie sagen, der Ewige tut nichts Gutes und er tut nichts Böses. Das ist eine ganz eindrückliche Umschreibung des Agnostizismus. Ich muss erklären. Atheisten, das sind ja moderne Menschen. Also heute werden sie allerdings nicht mehr als modern angesehen. Aber sagen wir, bis vor ein paar Jahrzehnten waren die noch modern. Die sagen, es gibt keinen Gott. Alles ist durch Zufall entstanden, es gibt keinen Gott. Heute ist eher modern, dass man Agnostiker ist. Agnostiker heißt Nichtwissender. Wenn man sie fragt, gibt es Gott? Puh, weiß nicht. Könnte sein, aber es kann auch nicht sein. Aber mit dem Leben, mit unserem Leben hat das sowieso nichts zu tun. Ja, wie ist die Welt entstanden? Durch Evolution? Ja, natürlich. Aber hat Gott das gesteuert? Vielleicht hat Gott das gesteuert, vielleicht auch nicht. Man kann nichts wissen. Also, sie sagen nicht, Gott existiert nicht, aber sie sind überzeugt, dass Gott nicht handelt, nicht eingreift im Lauf der Geschichte und auch nicht in unserem persönlichen Leben. Gott ist nicht erlebbar. Gott tut nichts Gutes und er tut nichts Böses. Und Gott sagt, genau diese Leute wird er richten. Und die meisten der Liberalen, 80% in Israel, sind eben Agnostiker. Die feiern schon Passafest und gehen am Yom Kippur in die Synagoge und bekennen Sünden. Aber das ist alles Folklore. Und vielleicht gibt es Gott, vielleicht auch nicht. Manche sagen, ja, also was da geschehen ist in der Judenvernichtung im Zweiten Weltkrieg, das weist eher darauf hin, dass es keinen Gott gibt. Wo war Gott? Gott greift ja nicht ein. Und hier werden die ins Visier genommen. Die sprechen in ihren Herzen, der Ewige tut nichts Gutes und er tut nichts Böses. Vers 13, und ihr Vermögen wird zum Raub werden und ihre Häuser zur entsetzlichen Verwüstung. Ja, sie werden Häuser bauen, sie aber nicht bewohnen und sie werden Weinberge pflanzen, aber sie werden ihren Wein nicht trinken. Nahe ist der große Tag des Ewigen. Nahe ist er und er eilt sehr. Horch, der Tag des Ewigen. Bitterlich schreit dort der Held. Ein Tag des Grimmes ist jener Tag. Ein Tag der Drangsal und der Bedrängnis. Ein Tag der Verwüstung und der Zerstörung. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit. Ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Übrigens habe ich hier gerade in der Fußnote vermerkt, Fußnote 37, diese und die davorstehende Verszeile entspricht wörtlich Joel 2, Vers 2. Joel haben wir ja schon durchgenommen, ist ein früher Prophet. Und hier haben wir wieder ein Leitmotiv, das aus einem früheren Propheten aufgenommen wird. Also es zeigt, wie innerhalb der alttestamentlichen Bücher gibt es schon die ganz direkten wörtlichen Bezüge. Sie alle sprechen vom Gleichen. Sie alle haben die gleiche Botschaft. Und weiter, Vers 16, und ein Tag des Schofarhornes und des Lärmblasens. Gegen die durch eine steile Mauer abgeschnittenen Städte und gegen die hohen Wachtürme. Das ist ja schon interessant, dieser Ausdruck hier. Die Städte sind durch eine steile Mauer abgeschnitten. In Fußnote 39 habe ich geschrieben, es ist hier der gleiche Ausdruck wie in Hesekiel 36, 35. Das hebräische Wort Batzur bedeutet befestigt, unzugänglich gemacht oder durch eine steile Mauer abgeschnitten. Das kann man nachlesen in Eduard König, Hebräisches und Aramäisches Wörterbuch zum Alten Testament, Leipzig 1910. Ja, man konnte sich lange fragen, wieso spricht der Prophet über die Endzeit und er spricht von Städten, die durch Mauern geschützt sind? Das macht man doch nicht mehr in unserer Zeit. Und vor ein paar Jahren haben wir die Antwort gekriegt. Da begann man, um den Terrorismus vom Westjordanland zu unterdrücken, begann man mit einem massiven Mauerbau in Jerusalem und dem Bau eines ausgedehnten Zaunes über hunderte von Kilometern. Der Effekt ist gewaltig. Drastisch ist plötzlich der Terrorismus damit gesunken. Das ganze Projekt ist noch nicht fertig, aber schon unvollendet wirkt es so gewaltig, dass die Terroristen sehr, sehr Mühe haben, ins israelische Kernland zu kommen. Und man muss mal diese Mauer ein bisschen besuchen. Und dann sieht man, wie da von Punkt zu Punkt sind da die Wachtürme, von denen aus die Armee jede Bewegung im Zusammenhang mit der Mauer eben kontrolliert. Und da haben wir also die steile Mauer, die Städte abschneidet, und wir haben da auch die hohen Wachtürme. Übrigens, Hesekiel 36 möchte ich doch noch vorlesen. 36, Vers 34. Und das verwüstete Land soll bebaut werden, statt dass es eine Wüste war vor den Augen jedes Vorüberziehenden. Im 19. Jahrhundert war das noch eine furchtbare Wüste, das Land Palästina nannte man es. Und dann kamen die Juden und haben 220 Millionen Bäume gepflanzt, haben Blumen gepflanzt, sodass man heute Schnittblumen in die Welt exportiert. Und man wird sagen, dieses Land da, das Verwüstete, ist wie der Garten Eden geworden. Und die verödeten und verwüsteten und zerstörten Städte sind befestigt oder eben durch eine Mauer abgeschnitten und bewohnt. Ja, das ist heute so. Alttestamentliche Städte sind wieder aufgebaut und sie sind durch eine Mauer abgeschnitten und so geschützt. Wir fahren weiter. Zephania 1, Vers 17. Und ich werde die Menschen in Bedrängnis bringen. Und ausgeleert wird ihr Blut wie Staub und ihr Fleisch wie Kot. Auch ihr Silber, auch ihr Gold, nicht kann es sie erretten. Am Tag des Grimmes des Ewigen. Und durch das Feuer seines Eifers wird verzehrt werden die ganze Erde. Denn eine Vernichtung, ja einen plötzlichen Untergang wird er bereiten allen Bewohnern der Erde. Das Zentrum des Krieges und der Auslöser wird im Land Israel sein. Also der Nahostkonflikt. Aber die ganze Welt wird brennen. Das, was jeder ja heute spürt. Wenn es dort wirklich zum Brand kommt, dann brennt die ganze Welt. Und das sagt die Bibel ganz klar voraus. Und hier wird gesagt über die Menschen, die dann, weil sie eben das Opfer des Herrn Jesus nicht angenommen haben, selber zum Schlachtopfer werden. Auch ihr Silber, auch ihr Gold, nicht kann es sie erretten. In 1. Petrus 1, Vers 18. Das passt ja gut zu Zephania 1, Vers 18. 1. Petrus 1, Vers 18. Einfach als Eselsbrücke. Dort sagt der Apostel, indem ihr dieses wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern durch das Blut eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Also das Blut Jesu Christi rettet uns. Unser Besitz, Gold und Silber, kann uns überhaupt nicht helfen vor Gott. Und hier steht es, auch ihr Silber, auch ihr Gold, nicht kann es sie erretten. Wer das Blut Jesu, das Blut seines Opfers ablehnt als Rettungsmittel, der hat kein Mittel mehr, um je vor Gott zu bestehen. Ja, und so wird dieser weltweite Brand hier vor Augen gestellt. Jetzt machen wir Pause und dann kommen wir zum Hauptteil 2. Jetzt kommen wir zu Teil 2, Darstellung des Gerichtes Gottes anhand konkreter Beispiele. Kapitel 2, Vers 1 bis 3, Vers 8. Dieser Teil zerfällt wieder in drei Unterteile. A. Aufruf zur Buße im Blick auf das Gericht. 2, 1 bis 3. B. Gericht über die Nationen. 2, Vers 4 bis 15. Und schließlich C. Gericht über Jerusalem. 3, 1 bis 8. Nun, der Aufruf zur Buße im Blick auf das Gericht. Wir sehen, diese Ankündigung des künftigen Gerichtes über die Welt zu einer Zeit, als Israel selbst, das heißt das Königreich Juda, unmittelbar vor dem Gericht stand durch die Babylonier unter Nebukadnezar. Diese Botschaft wurde nicht einfach gegeben, damit man weiß, was so in der Zukunft kommt. Die Prophetie ist immer in der Bibel ausgerichtet mit einer persönlichen Botschaft, die Konsequenzen für unser persönliches Leben zu allen Zeiten haben muss. Darum war das Buch Zephania auch aktuell zu allen Zeiten, nicht nur erst in unserer Zeit. Und alle prophetischen Bücher der Bibel waren immer aktuell zu allen Zeiten, weil Gott immer eine moralische Botschaft damit verbindet für unser Leben. Also Aufruf zur Buße. Kapitel 2, Vers 1. Geht in euch und sammelt euch, du Nation, die nicht erbleicht, bevor der festgesetzte Beschluss gebiert. Wie Spreu geht der Tag vorüber. Bevor über euch kommt die Glut des Zornes des Ewigen. Bevor über euch kommt der Tag des Zornes des Ewigen. Sucht den Ewigen, alle ihr Demütigen des Landes, die ihr sein Recht getan habt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut, vielleicht werdet ihr geborgen werden am Tag des Zornes des Ewigen. Hier wird also Israel zur Buße aufgerufen. Aber natürlich können wir zu allen Zeiten diesen Aufruf zur Buße auch auf uns anwenden. Es ist direkt an Israel gerichtet in der Endzeit, aber es hat Bedeutung für alle Menschen zu allen Zeiten. Gott sagt, geht in euch und sammelt euch, du Nation, die nicht erbleicht. Das heißt, du gottlose Nation, die nicht vor Gottes Gerichtsbotschaft erschrickt. Nicht wahr? Die Reaktion gegenüber Gottes Wort kann ganz unterschiedlich sein. Zur Zeit von Josia wurde ja, als man den Tempel in Jerusalem wieder restaurieren wollte, das hat Josia in seiner Reformation so angeleitet, da wurde das originale Buch des Gesetzes, die Tora von Mose, gefunden. Also der Autograph, die ursprüngliche Handschrift von Mose, damals 1000 Jahre alt. Dann hat Schaffan, der Schreiber damals, dieses Buch des Gesetzes genommen und zum König Josia gebracht, ihm vorgelesen. Als der König das hört, zerreißt er seine Kleider und ist entsetzt. Wir haben uns überhaupt nicht nach Gottes Wort gerichtet. Wir haben Gottes Gericht verdient. Und die Prophetin Hulda kann dann die Botschaft geben, Josia, Gott hat gesehen, wie du dich gedemütigt hast. Das Gericht wird nicht zu deinen Lebzeiten kommen. Und es kam ja einige Jahre erst später. Aber wir sehen diesen Josia, der die Kleider zerreißt. Aber das Buch Jeremia wird einige Jahre später einem Nachfolgekönig vorgelesen. Und der bleibt vollkommen cool. Es war zwar Winter und das Winterfeuer brannte, aber nachdem wieder ein Abschnitt gelesen war, ließ der König die Rolle zerschneiden und warf das ins Feuer. Also Josia erschrickt aufgrund des Wortes Gottes, und ein Nachkomme von ihm Einige Jahre später kann die Bibel einfach zerreißen, hört sie sich zwar an, aber bleibt vollkommen eben cool. Und schon gar nicht wie hier, dass er erbleichen würde. Ja, also für eine echte Bekehrung braucht es wirklich den tiefen Eindruck vor der Bibel, das ist Gottes Wort, das zu mir spricht. Aber Gott ruft auf, ihr könnt jetzt noch Buße tun, bevor der festgesetzte Beschluss gebiert. Das heißt, bevor das, was Gott als Gericht prophezeien ließ, in Erfüllung geht. Und dann wird so durch einen Zwischensatz dieser Tag beschrieben, wie Spreu geht der Tag vorüber. Die Menschen werden wie die Spreu ins Feuer geworfen. Das kann man ja nicht brauchen. Das sind die Menschen, die nicht Buße tun. Und Gott sagt, bevor über euch kommt die Glut des Zornes des Ewigen, bevor über euch kommt der Tag des Zornes des Ewigen. Nun, wir können heute sagen, wir leben in der Endzeit und dieser Tag des Ewigen, dieser Tag des Herrn wird bald kommen. Und darum hat unsere Botschaft heute eine solche Aktualität. Wir können die Menschen jetzt noch zur Buße aufrufen, bevor diese Katastrophe auch über unsere abendländische Kultur kommen wird. Und Gott ruft auf, Vers 3, sucht den Ewigen. In Jeremia 29 wird die Verheißung gegeben, wenn ihr Gott von ganzem Herzen sucht, so wird er sich von euch finden lassen. Und hier werden nun die Demütigen des Landes, und man kann auch übersetzen, die Sanftmütigen des Landes aufgerufen, die sollen die Gemeinschaft mit dem Herrn pflegen, die ihr sein Recht getan habt, sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Diese Sanftmütigen des Landes, die kennen wir aus dem Neuen Testament. In der Bergpredigt, in der Seligpreisung, da sagt der Herr Jesus, Matthäus 5, Vers 5, glückselig die Sanftmütigen oder die Demütigen, denn sie werden das Land ererben. Nun, wer ist hier gemeint? Hier geht es bereits um den Überrest aus Israel, den wir im späteren Text in Zephania noch näher kennenlernen werden. Nach der Entrückung wird es unter dem jüdischen Volk eine Erweckung geben. Zuerst, gerade nach der Entrückung, noch vor der großen Drangsal, werden sich 144.000 bekehren. Das sind diese 144.000 aus Offenbarung 7. Aber das ist erst die Vorhut einer großen Erweckung in Israel. Gott hat ja in den vergangenen 2000 Jahren über einen Teil des jüdischen Volkes, nicht über alle, ein Teil, aber es war ein großer Teil, als Gericht eine Blindheit gebracht. Das war in Jesaja 6 vorausgesagt. Aber nach der Entrückung wird die große Erweckung kommen. Da dreht sich alles. Die heidnischen Völker hatten in den vergangenen 2000 Jahren die besondere Chance bekommen, sich zu bekehren. Und Millionen haben sich wirklich bekehrt. Und wenn ich sage Millionen, da denken manche, das ist ein bisschen übertrieben, eine solche Zahl. Aber allein in China schätzt man heute die Zahl in der Untergrundkirche, also da, wo man verfolgt wird wegen des Glaubens, da schätzt man heute etwa 80 Millionen. Aber durch die 2000 Jahre hindurch haben sich Millionen von Nichtjuden bekehrt und haben den Herrn Jesus als Erlöser erkannt. Aber heute sehen wir, wie sich das beginnt zu drehen. Und gerade die Länder, die so lange das Evangelium hören konnten, verhärten sich immer mehr. Und so kommt eine große Finsternis über sie, während unter dem jüdischen Volk eben diese Decke weggenommen wird, sodass es zu einer großen Erweckung kommt. Diese 144.000 aus Offenbarung 7 werden in Offenbarung 14, 1 und folgende nochmals erwähnt. Und da wird gesagt, das ist die Erstlingsfrucht. Das heißt, das ist die Vorhut der eigentlichen Ernte. Und in der großen Drangsal werden schließlich 2/3 der Bevölkerung Israels umkommen. Durch diesen verheerenden Angriff von Syrien, dem König des Nordens, Daniel 11, 40 und folgende, mit all seinen Verbündeten. Das Land wird überrannt werden, 2/3 kommt um, aber 1/3 wird sich bekehren. Und dieser Drittel ist dann der Überrest, der durch die Drangsal hindurchgeführt wird. Jetzt kann man auch verstehen, diesen scheinbaren Widerspruch. In Römer 11 heißt es, und dann wird ganz Israel gerettet werden. Ja, aber in Römer 10 steht, und wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur ein Überrest wird errettet werden. Also in dem gleichen Zusammenhang Römer 9 bis 11 wird das eine gesagt und das andere. Und beides stimmt. Denn wenn 1/3 überleben wird, dann ist dieser Drittel dann ganz Israel. Und das sind diese Sanftmütigen des Landes, denen der Herr verspricht, euch wird einmal das ganze Land Israel gehören. Auch die umstrittenen Gebiete. Und das im Neuen Testament, Matthäus 5, Vers 5. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Nun wird hier dem Überrest gesagt, vielleicht werdet ihr geborgen werden am Tag des Zornes des Ewigen. Warum dieses vielleicht? Weil ein Teil wird das Märtyrium erleben. Und es ist so, in Offenbarung 6 findet man etwas von diesen Märtyrern in der Zeit nach der Entrückung. Und wir merken auch gleich, dass das nun ein anderes Volk ist, nicht mehr die Gemeinde, sondern Israel in der Zukunft. Man kann das nachlesen, Offenbarung 6, Vers 9 bis 11. Denn sie beten, dieses Märtyrer beten im Himmel, dass Gott eingreift und das Unrecht an ihnen rächt. Wir beten nie um Rache, sonst wären wir völlig im Widerspruch zum Willen Gottes. Aber Israel nach der Entrückung, wenn die Zeit der Gnade vorbei ist, jetzt ist der Tag des Heils, so wird er genannt in 2. Korinther 6, Vers 2, ist die Gnadenzeit, der Tag des Heils, aber dann kommt der Tag des Herrn und da wird auch das Gebet ändern. Das Gebet um Gottes Eingreifen. Aber nicht alle werden lebendig durch diese Gerichtszeit hindurchgehen. Es wird auch Märtyrer geben. Und darum diese Einschränkung hier. Vielleicht werdet ihr geborgen werden am Tag des Zornes des Ewigen. Aber Offenbarung 20, wo das tausendjährige Reich dann beschrieben wird, erklärt, dass die Märtyrer dieser Zeit, die werden am Anfang des tausendjährigen Reiches alle auferstehen. Und so dann doch Anteil haben am Friedensreich. Wir gehen weiter. B. Gericht über Nationen. 2, 4 bis 15. Jetzt kommt als erstes Beispiel der Gazastreifen. Denn Gaza wird verlassen werden. Und Aschkelon wird zur entsetzlichen Verwüstung werden. Ashdod, am hellen Mittag wird man sie vertreiben. Und Ekron wird entwurzelt werden. Wehe euch, ihr Bewohner des Landstrichs am Meer. Das ist der Gazastreifen. Dieser Landstrich am Meer mit Gaza, Aschkelon, Ashdod und Ekron. Das sind die alten Philisterstädte. Denn dieses Gebiet war von alters her, auch im Alten Testament, das Gebiet der Philister. Die Philister waren im Alten Testament durch die Jahrhunderte hindurch erbitterte Feinde Israels. Wenn wir denken besonders an die Zeit von Saul und David. Und jetzt weiter. Wehe euch, ihr Bewohner des Landstrichs am Meer, du Nation der Kreter. Das Wort des Ewigen kommt über euch. Kanaan, Land der Philister. Und ich werde euch vernichten, dass kein Einwohner mehr ist. Ich habe bei der Verszeile, du Nation der Kreter, eine Fußnote gemacht. Die erklärt das. Die alten Philister wanderten aus Kreta. Das ist die Insel Kaftor, die auch in Jeremia 47, Vers 4 erwähnt wird. Über den Umweg Ägypten ins Land Kanaan ein. Man lese dazu Hesekiel 25, 16, Amos 9, Vers 7, Jeremia 47, 4 und 1. Mose 10, Vers 14. Na ja, klar, die Philister kamen also aus der Ägäis. Das war ein Seefahrervolk, Die sind nach Ägypten gegangen und von Ägypten her entlang dem Mittelmeer sind sie in den Gazastreifen eingewandert. Die haben also eine ganz ähnliche Geschichte erlebt wie die Israeliten, die auch als fremdes Volk eine Zeit in Ägypten waren und dann ins Land Kanaan eingezogen sind. Aber ein wichtiger Unterschied, in 2. Mose 13 wird gesagt, dass Gott nach dem Auszug aus Ägypten Israel nicht auf dem Weg der Philister ins Land Kanaan führen wollte. Das wäre ein ganz kurzer Weg gewesen. Ja, das wäre der Weg entlang dem Mittelmeer ins Land Kanaan. Nein, Gott hat gesagt, sonst könnte es sein, wenn sie verfolgt werden von der ägyptischen Armee, dass sie dann Angst bekommen und wieder nach Ägypten zurückwollen. Sie sollten durch das Rote Meer, durch das Schilfmeer hindurchgehen, damit alle Brücken abgerissen sind zum früheren Leben in Ägypten. Und es kam ja so, in der Wüste haben sie oft wieder gesagt, ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Da war es so toll mit diesen Gurken und was sie alles so liebten, die Fleischtöpfe Ägyptens. Es war so schön in Ägypten. Wie Christen, die manchmal plötzlich das Gefühl haben, war das toll, das freie Leben vor der Bekehrung. Und dabei war es eine Sklaverei. Ja, schlimm, wie man sich da zurücksehen kann. Aber da gilt es eben, dass dieses rote Meer dazwischen ist, das alle Brücken zum alten Leben abbricht. Und darum ist es ja so wichtig, wenn Menschen zum Glauben kommen, dass wir ihnen helfen, diese Brücken abzubrechen, damit sie nicht wieder zurückkommen. Und das gilt nicht nur bei denen, die Drogen genommen haben und so weiter, damit, dass sie nicht mehr den Kontakt mit ihren früheren Kollegen pflegen, weil das oft das Mittel ist, wie sie wieder zurückfallen. Nein, überhaupt, wir müssen alle diese gefährlichen Brücken abbrechen, das ist der Durchzug durchs Rote Meer. Nun, die Philister gleichen dem Volk Gottes, aber sie haben das nie so erlebt. Und die kommen auch ins verheißene Land. Sie wurden aber die erbitterten Feinde Israels. Und so kann man sagen, sind die Philister eigentlich auch ein Bild der Namenschristen. Die nehmen quasi den gleichen Platz ein wie die Christen. Wir gehören auch dazu, wir gehören auch zu Gott, wir gehören auch zur Kirche, zur Gemeinde. Aber dabei haben sie nie diesen Durchgang durchs Rote Meer, wo das alte Leben abgeschnitten wird, erlebt. Ja, und darum werden diese Bewohner hier genannt, die Nation der Kreter. Aber nachher werden sie genannt Philister, Land der Philister. Übrigens, das Wort Philister gibt dann dem Philisterland den Namen Philistäa. Auch dieser Ausdruck kommt vor, zum Beispiel im Psalm 83. Philistäa ist das Land der Philister. Später in der Geschichte haben die Römer diesen Namen aufgenommen im Lateinischen und das hat gegeben Palästina. Und so hat Kaiser Hadrian nach dem zweiten Aufstand der Juden, 132 bis 135, da hat er so genug gehabt von den Juden. Er ließ die Stadt nochmals zerstören, baute sie dann als heidnische Stadt auf, die nicht mehr von Juden betreten werden durfte. Und dem ganzen Land gab er nun einen Namen, und zwar den Namen der ganz erbitterten Feinde Israels, Land Palästina. So wurde der Name Land Israel umgewandelt in Land Palästina. Und nun, die Araber im Land, die haben diesen Namen heute für sich übernommen. Und so spricht man von ihnen als den Palästinensern. Aber interessant, im Arabischen ist der Zusammenhang viel deutlicher. Wir haben auf Deutsch das Wort Palästinenser, das kommt von Palästina. Und Palästina geht zurück auf Philistäa. Ja? Aber im Arabischen gibt es diese Unterscheidung nicht. Da ist das Wort für Palästinenser und Philistini ist das gleiche Wort wie für Palästinenser. Palästinenser und Philister, das gleiche Wort. Also in der arabischen Bibel ist der Philistini, der Philister, ist das Wort, das man heute auch braucht für Palästinenser. Und ja, also da zeigt diese Aktualität, dieser Landstrich am Meer, Land der Palästinenser. Und Gott sagt, ich werde euch vernichten, dass kein Einwohner mehr ist. Schrecklich. Das ist eine ganz erschütternde Botschaft. Aber glücklicherweise gibt es heute bekehrte Araber, die auch im Gazastreifen evangelisieren. Und unter großen Gefahren. Ich habe selber einen alten Palästinenser gekannt, der kam ursprünglich aus Syrien, aus einer Drusenfamilie, der hat sich ganz dramatisch bekehrt, gerade in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und der hat in den vergangenen Jahren hat er evangelisiert, gerade auch im Gazastreifen und sonst überhaupt unter Palästinensern in Israel. Und er ist in die Häuser gegangen, man darf ja nicht so offen, oder? Aber in die Häuser und hat so von Mann zu Mann, von Mensch zu Mensch das Evangelium weitergegeben. Es ist so wichtig, weil wir sehen, es kommt eine Katastrophe über dieses Gebiet. Aber jetzt ist noch der Tag des Heils, wo wir diese Heilsbotschaft ihnen bringen müssen. Eine andere Stelle, eine Parallelstelle, Hesekiel 25. Ich mag mich erinnern, als ich im Libanon war, habe ich dort libanesische Gemeinden besucht. Übrigens bis runter in Südlibanon nach Jezzin. Das war bereits damals in dem besetzten Südstreifen. Und ich mag mich erinnern, wie ich da mit arabischen Christen zusammen war und wir haben diese Stellen angeschaut. Und ich sehe das irgendwie noch heute vor mir, wie die entsetzt reingeschaut haben, als sie diese Stellen gelesen haben. Aber für sie war kein Zweifel, das ist die Wahrheit, das ist Gottes Wort. Hesekiel 25, Vers 15. So spricht der Herr, der Ewige. Weil die Philister mit Rachsucht gehandelt und Rache geübt haben, mit Verachtung des Lebens, zur Zerstörung in ewiger Feindschaft. Man meint, man liest hier die Charta der Hamas. Darum, so spricht der Herr, der Ewige, siehe, ich werde meine Hand gegen die Philister ausstrecken und werde die Kreter ausrotten und den Überrest an der Küste des Meeres vertilgen. Und ich werde durch Züchtigungen des Grimmes große Rache an ihnen üben. Und sie werden erkennen, dass ich, Jahwe, der Ewige, bin, wenn ich meine Rache über sie bringe. Schreckliches Wort. Das Gericht kommt, aber Zephania sagt, nicht nur über den Gazastreifen, über die ganze Welt, auch über unsere Kultur, über Europa. Aber hier wird es nun an ein paar ganz konkreten Beispielen wird gezeigt, wie Gott Gericht übt und auch schon Gericht geübt hat. Ich lese weiter, Zephania 2, Vers 6. Und so wird der Landstrich am Meer werden, zu Weideplätzen mit Hirtenzisternen und zu Höfen für das Kleinvieh. Und so wird sein der Landstrich für den Überrest des Hauses Juda. Ich habe erklärt, wer der Überrest ist. Das ist dieser Teil, der aus Israel sich in den größten Nöten noch bekehren wird nach der Entrückung. Und die werden den ganzen Gazastreifen bekommen. Und wir sehen auch, wozu er dienen wird, ganz besonders also für Schaf- und Ziegenzucht. Das ist gemeint mit Kleinvieh, Zoon. Das sind die Schafe und die Ziegen. Auf ihm werden sie weiden. In den Häusern Aschkalons werden sie am Abend lagern, denn es wird sich ihr annehmen, der Ewige, ihr Gott, und so wird er ihr Schicksal wenden. Übrigens, gerade die Stadt Aschkalon, die wurde schon erobert durch Israel im Krieg 48-49, als die Palästinenser zusammen mit all den Armeen rund um Israel die Juden ausrotten wollten, zum ersten Mal. Und in diesem Krieg konnte dann Israel Aschkelon erobern und seither ist Aschkelon eine jüdische Stadt geworden. Ich mag mich erinnern, wie ich so etwa als 20-Jähriger zum ersten Mal in Israel war und dann haben wir in Aschkelon Pizza gegessen am Abend, in einem jüdischen Restaurant. Und dort bei Aschkelon gibt es eine Tafel, hat es auch damals gegeben, da stand diese Stelle hier, aus Zephania 2. Auf ihm werden sie weiden, in den Häusern Aschkelons werden sie am Abend lagern, denn es wird sich ihr annehmen, der Ewige, ihr Gott, und so wird er ihr Schicksal wenden. Also schon etwas sieht man, dieses Aschkelon ist bereits erobert, aber die ganze Prophetie wird ihre Erfüllung finden in der Zukunft. Und nun kommt Vers 8. Ich habe gehört die Schmähung Moabs und die Lästerung der Kinder Ammons, die gelästert haben mein Volk und groß getan haben gegen ihr Gebiet. Moab, das war ein Volk, Nachkommen von Lot, die sich in Mitteljordanien angesiedelt haben. Also, wenn man auf israelischer Seite am Toten Meer ist und hinüberschaut, dann sieht man diese rötlichen Berge, das ist das Land Moab. Ja? Aber weiter nördlich, da ist das Land der Ammoniter, auch Nachkommen von Lot. Die Stadt Amman, die Hauptstadt Jordaniens, hat ihren Namen noch von diesem Völkernamen Ammon. Also hier werden die Jordanier angesprochen. Ich habe gehört die Schmähung Moabs und die Lästerung der Kinder Ammons, die gelästert haben mein Volk und groß getan haben gegen ihr Gebiet. Ja, im Krieg 48-49 hat sich Jordanien entschieden, wir rotten die Juden in ganz Israel aus. Und dann haben sie das Westjordanland haben sie erobern können und haben es annektiert und Juden reingemacht. Alle jüdischen Dörfer wurden da wurden die Juden abgeschlachtet und vertrieben. Man hat grässliche Verwüstungen angerichtet. Sie haben groß getan gegen das Gebiet Israels. Und Gott sagt, ich habe gehört. Gott hört alles, was die Menschen machen. Und jetzt kommt Vers 9. Darum, so wahr ich lebe, Spruch des Ewigen der Heerscharen des Gottes Israels, gewisslich wird Moab wie Sodom werden. Und die Söhne Ammons wie Gomorra, zum Besitztum der Brennnesseln und zu einer Salzgrube und zu einer entsetzlichen Wüste bis in Ewigkeit. Dieses Gebiet wird unbewohnbar gemacht werden bis ans Ende des tausendjährigen Reiches. Und dann heißt es weiter, der Überrest meines Volkes wird sie ausplündern und das Übrigbleibsel meiner Nation sie beerben. Da haben wir wieder den Überrest. Furchtbar wird der Ewige gegen sie sein, denn er wird Auszehrung bringen über alle Götter der Erde. Also Auszehrung bringt man, wenn man ihnen alle Speise entzieht. Das heißt, es wird eine Zeit kommen, wo alle anderen Götter keine Verehrung mehr bekommen. Und auch dieser Gott, der heute in Ammon und Moab verehrt wird, Allah wird verschwinden. Und er wird Auszehrung bringen über alle Götter der Erde. Und so werden ihn anbeten, ein jeder von seinem Ort aus, alle Küstenländer der Nationen. Ja, also alle Götter der Welt werden verschwinden. Der Herr Jesus wird wiederkommen und alle Menschen, die übrig bleiben, es wird nach Offenbarung 7 eben nicht nur ein Überrest geben aus Israel, sondern ein Überrest aus allen Völkern der Welt, aus allen Sprachen. Aber wichtig, das werden Menschen sein, die noch nie klar das Evangelium gehört haben. Denn 2. Thessalonicher 2 sagt, dass alle, die die Wahrheit gehört, aber abgelehnt haben, die werden dann, wenn der Antichrist kommt, alle verführt werden und verloren gehen. Darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder betonen, wenn wir das Evangelium weitergeben, jetzt muss man sich bekehren. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Es wird ein zu spät geben. Und wenn die Entrückung heute geschehen würde, alle, die das Evangelium klar gehört haben, werden sich dann verhärten. So wie Gott einmal dem Pharao, aber erst beim 7. Mal, das Herz verhärtet hatte. Aber glücklicherweise, wenn wir denken an all die Menschen, die wir noch nicht erreicht haben und die nie etwas gehört haben, das sind 2 Milliarden weltweit, die haben nie etwas gehört. Und weitere 2 Milliarden haben es noch nie richtig gehört. Und für die gibt es noch Hoffnung. Und Offenbarung 7 spricht von einer unzählbaren Schar, die durch die Drangsal hindurchgeht, aber gerettet wird. Das ist der Überrest aus den Nationen. So wie es einen Überrest gibt aus Israel, dieser Drittel. Ja, also, ich lese weiter. Der Überrest meines Volkes wird sie ausplündern und das Übrigbleibsel meiner Nation sie beerben. Dies wird ihnen widerfahren für ihren Hochmut, weil sie geschmäht und groß getan haben gegen das Volk des Ewigen der Heerscharen. Aber da kann es einem schon schwül werden. Es ist nicht nur von Jordanien her, wurde Israel das Land abgesprochen. In der ganzen Welt hört man, wie man den Juden dieses Land abspricht oder große Teile dieses Landes abspricht. Und das ist doch ernst. Hier sagt Gott, ich habe es gehört. Es wird furchtbar sein für die, die gegen dieses Land gesprochen haben. Ja, warum ist es so schlimm? Weil Gott Abraham, Isaac und Jakob vor 4000 Jahren versprochen hat, er werde dieses Land, das ganze Land Kanaan, den Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs geben als Erbe. Ja, und wenn Gott das so sagt und wir Menschen sagen, nein, und wenn, dann nur ein Teil, ja, dann sprechen wir gegen Gott. Und das ist so ernst. Wenn wir gegen das reden, was Gott beschlossen hat, dann ist es eben Rebellion gegen Gott und seine Autorität. Also ein ganz aktuelles Wort. Und Gott sagt, das ist Hochmut, weil sie geschmäht und groß getan haben gegen das Volk des Ewigen der Heerscharen. Vers 11. Furchtbar wird der Ewige gegen sie sein, denn er wird Auszehrung bringen über alle Götter der Erde, und so werden ihn anbeten an jeder von seinem Ort aus alle Küstenländer der Nationen. Das ist eine ganz interessante Stelle. Die Küstenländer, dafür steht im Hebräischen das Wort, wie man sieht in der Fußnote, Iyim. Und das meint nicht einfach Inseln so schlechthin, sondern Iyim bezeichnet insbesondere die Inseln und Küstenländer des Mittelmeeres auf der europäischen Seite von Kleinasien bis Spanien. Kann man so nachlesen in einem Kommentar von zwei der größten Hebraisten im 19. Jahrhundert, Keil und Delitzsch. Commentary on the Old Testament, gibt es auch auf Deutsch, Kommentar über das Alte Testament, Band 1, Seite 164. Also Iyim hat ganz speziell Bezug auf Europa. Das ist echt interessant. Aber auch da wird es einen Überrest geben von solchen, die eben nie das Evangelium wirklich gehört haben, die aber durch die ganze schreckliche Zeit des Antichristen hindurchgehen werden, aber die werden nicht zur Gemeinde gehören. Denn die Gemeinde ist entrückt, das werden eben Errettete, Nicht-Juden sein, Nationen. Vers 12. Auch ihr Kuschiter werdet Erschlagene meines Schwertes sein. Kuschiter, Fußnote 58, erklärt, Kusch auf Hebräisch bedeutet speziell Sudan. Im weiteren Sinn auch das Gebiet Schwarzafrikas südlich des Sudans. Interessant ist, dass der Sudan heute auch ein muslimisches Land ist und hier auch ausdrücklich unter das Gericht Gottes kommen wird. Kuschiter, ihr werdet Erschlagene meines Schwertes sein. Vers 13, und er wird seine Hand ausstrecken gegen Norden und er wird Assyrien vernichten und er wird Ninive zu einer entsetzlichen Wüste machen, zu einer Dürre wie eine Wüste. Und es werden in ihr Herden lagern, jegliche Tiere, die ein Volk sind. Also das sind Herdentiere. Auch der Pelikan, auch die Trappe, das ist ein großer Vogel, der gerade in der Wüste lebt, werden auf ihren Säulenknäufen übernachten. Eine Stimme singt im Fenster, Trümmer liegen auf der Schwelle, denn er hat das Zederngetäfel entblößt. Nun, ich habe erklärt, das Buch Zephania wurde geschrieben in der Zeit von Josia. Und diese Prophetie hat sich erfüllt in der Zeit von Josia. Denn im Jahr 612 vor Christus, da haben es die Babylonier und die Meder zusammen mit dem wilden Reitervolk, das Skythen, geschafft. Nach 2 Jahren Belagerung haben sie Ninive, die Hauptstadt des assyrischen Weltreiches damals, zusammengeschlagen und vernichtet. Dann gab es noch etwas Kriege, kleinere Kämpfe. 609 war das assyrische Weltreich am Boden endgültig vernichtet. Und Babylon war unangefochten Nummer 1 auf der Welt. Also diese Prophetie über Ninive und Assyrien hat sich erfüllt in der Zeit von Josia. Und das ist nun wichtig. Wie konnte man wissen, dass ein Prophet ein echter Prophet ist? Wenn er nur über die Endzeit spricht, kann ja niemand nachkontrollieren. Man muss warten, bis die Endzeit da war, und dann sieht man, aha, Zephania war doch ein richtiger Prophet. Darum haben alle Propheten auch kurzfristige Prophetien gegeben, damit man erkennen konnte, alles, was sie kurzfristig vorausgesagt haben, hat sich erfüllt. Hätten sie sich einmal geirrt, dann hätten sie als Propheten hingerichtet werden müssen. So steht das in 5. Mose 18. Aber Zephania wurde erwiesen durch die erfüllte Prophetie in seiner Zeit, dass er ein echter Prophet war. Und so wird eindrücklich poetisch hier beschrieben, wie Ninive untergeht. Vers 15. Dies ist die ausgelassene Stadt, die da wohnte in Sicherheit, die da sagte in ihrem Herzen, ich bin es und außer mir gibt es keine. Das klingt so an diese Stellen, wo Gott in Jesaja sagt, ich bin Gott und außer mir gibt es keinen. Und wenn Menschen so sprechen, ich bin es und außer mir gibt es keinen, das ist schrecklich. Wenn Menschen sich so vergotten, aber das ist ein Problem bis in unsere Zeit, wenn wir denken, gerade wie sich Stars und viele Musiker und Filmschauspieler sich selber so vergöttern. Das ist so widerlich. Aber hier sehen wir das Gericht über Menschen, die sich so vergottet haben. Ich bin es und außer mir gibt es keine. Wie ist sie zur entsetzlichen Wüste geworden, zum Lagerplatz der Wildtiere? Jeder, der durch sie hindurchzieht, zischt, schüttelt die Hand. Ja, so hat sich das erfüllt. Und das ist gewissermaßen das Unterpfand oder das Pfand dafür, dass all diese Prophetie in Zephania, die noch zukünftig ist, die wird sich auch so wörtlich erfüllen, wie sich das alles erfüllt hat. Ninive war eine Wüste geworden und Leute, die da hindurchzogen, die sollten zischen, heißt es hier. Also, ich habe in der Fußnote erklärt, das heißt mit einem Laut des Schreckens. Also Menschen konnten da nach Ninive gehen. Psch, uff, ja, das ist so dieses Zischen, ein Schreck, ui, das hat sich alles erfüllt. Und dieses mit der Hand schütteln, das ist genau diese Bewegung, die wir machen, wenn wir so etwas Schlimmes sehen. Oh. Ja? Oh. Dann schüttelt man mit der rechten Hand, also Rechtshänder. So werden sie reagieren über dieses Gericht. Ja, jetzt kommen wir zu C, Gericht über Jerusalem 3:1-8. Wehe der rebellischen und Befleckten, der unterdrückenden Stadt. Sie hat auf keine Stimme gehört. Sie hat keine Zurechtweisung angenommen. Auf den Ewigen hat sie nicht vertraut. Ihrem Gott sich nicht genaht. Ihre Fürsten in ihrer Mitte sind brüllende Löwen. Schlimm. Der Teufel wird ja in 1. Petrus 5, Vers 8 beschrieben als brüllender Löwe. Sie gleichen ihm. Ihre Richter sind Abendwölfe. Was sind das für Richter, die entscheiden? Wie das auch geschehen ist in jüngerer Zeit, ganz üble Gerichtsentscheide. Ihre Richter sind Abendwölfe, die nichts übrig lassen bis zum Morgen. Ihre Propheten sind Übermütige, Männer der Betrügereien. Ihre Priester entweihen das Heiligtum, das sind jetzt wieder Kohanim. Sie tun dem Gesetz Gewalt an. Das heißt, sie verdrehen die Bibel. Auch ein aktuelles Problem. Der Ewige ist der Gerechte in ihrer Mitte. Nicht tut er Unrecht. Morgen für morgen stellt er seinen Rechtsentscheid ans Licht. Es wird nicht vermisst. Also die Bibel ist da, sie spricht ein klares Wort, aber jetzt kommt wieder das Wort aber. Aber der Ungerechte kennt keine Scham. Ich habe Nationen ausgerottet. Ihre Ecktürme sind entsetzlich verwüstet worden. Ich habe ihre Straßen öde gemacht, ohne einen Hindurchziehenden. Zerstört sind ihre Städte, ohne Menschen, ohne Bewohner. Ich sprach, mögest du. Dieses Du ist auf Hebräisch feminin und richtet sich eben an Jerusalem, die als personifizierte Frau steht. Stadt auf Hebräisch ist auch weiblich, wie auf Deutsch, die Stadt. Mögest du mich doch fürchten. Ich muss vielleicht erklären, auf Hebräisch gibt es eben zwei Wörter für du. Für Frauen, at, und für Männer, ata. Das wäre ja toll für die Feministen bei uns. Könnte man das du auch noch unterscheiden. Aber da müssen sie Hebräisch lernen. Mögest du mich doch fürchten. Mögest du Ermahnung annehmen. So würde nicht ausgerottet werden ihre, das heißt Jerusalems Wohnung. So würde nicht eintreffen alles, was ich über sie verhängt habe. Wahrlich, sie machen sich früh auf, sie machen verderblich alle ihre Taten. Darum wartet auf mich, Spruch des Ewigen, auf den Tag meines Aufstehens zur Beute. Denn mein Rechtsentscheid ist, zu versammeln die Nationen, indem ich die Königreiche sammle, um auszugießen über sie meinen Grimm, die ganze Glut meines Zornes. Denn durch das Feuer meines Eifers wird verzehrt werden die ganze Erde. Also Gott sagt, Jerusalem wird gerichtet werden, weil sie einfach nicht umkehren wollen. Und so bleibt dieser Tag meines Aufstehens zur Beute. Wir wissen ja, zum Beispiel Markus 16, Vers 15, der Herr Jesus ist nach seiner Auferstehung in den Himmel gefahren und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt, als Mensch im Himmel. Das ist zum ersten Mal, dass ein verherrlichter Mensch im Himmel ist. Und er hat sich auf den Thron Gottes gesetzt. Und er ist da und betet für uns. Aber der Herr Jesus wird wiederkommen. Und dann wird er aufstehen im Himmel. Und zurückkehren, als Mensch. Wir haben in Lukas 17 gelesen, der Sohn des Menschen wird kommen. Der Mensch, Jesus Christus, wird zurückkehren. Seine Füße werden dann auf dem Ölberg stehen. Zacharja 14, Vers 3. Gott hat Füße. Ja, weil Gott Mensch geworden ist. Und er ist Mensch geblieben und wird als Mensch wiederkommen, aber eben aufstehen und wiederkommen. Und Gott sagt hier, die Nationen sollen versammelt werden. In Offenbarung 16 sehen wir, wie all die Armeen des Römischen Reiches, das sich in der Endzeit wieder bilden muss, die werden sich versammeln nach Armageddon. Das ist eine große Ebene in Nordisrael. Und zwar wird ja der Antichrist in Israel mit dem kommenden Diktator über das wiedererstandene Römische Reich, Europa, die werden miteinander verbündet sein. Und wenn der König des Nordens Israel überrennt, dann muss Europa zu Hilfe kommen. Der Militärschiffshafen befindet sich heute in Haifa. Im Hinterland von Haifa liegt Harmagedon, diese riesige Ebene. Und da werden die aufmarschieren. Ja, und Gott sagt, ich habe entschieden, die Völker zu versammeln. Und gerade in Offenbarung 16 heißt es, dass dann der Herr Jesus kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Und er wird sie vernichten. So kommt das Gericht über die europäischen Armeen. Königreiche, die Nationen werden versammelt werden, um auszugießen über sie meinen Grimm. Der Herr Jesus wird in Harmagedon erscheinen und diese Feinde richten. Er wird dann auf dem Ölberg erscheinen und die Feinde dort richten, den König des Nordens, Syrien und seine Verbündeten. Aber eben das Gericht bei der Wiederkunft Christi betrifft die ganze Erde. Denn durch das Feuer meines Eifers wird verzehrt werden die ganze Erde. Und jetzt kommen wir zu Römisch 3. Trostbotschaft für den Überrest aus Israel und für die Nationen 3:9-20. Nun wird der Herr Jesus alles ändern. Jetzt kommt das tausendjährige Friedensreich. Wahrlich, alsdann werde ich zuwenden den Völkern reine Lippen. Oder man kann auch übersetzen, Fußnote, eine auserlesene Sprache, damit sie alle anrufen den Namen des Ewigen, damit sie ihm dienen mit einer Schulter. Das heißt einmütig Schulter an Schulter. Das ist eine sehr interessante Stelle. Die ganze Welt wird den wahren Gott dann anbeten im tausendjährigen Reich. Überrest aus Israel, der Überrest aus allen Völkern der Welt. Und Gott wird ihnen reine Lippen oder eine auserlesene Sprache zuwenden. Das könnte ein Hinweis sein, dass im tausendjährigen Reich die babylonische Sprachenverwirrung enden wird. Ja, wäre doch toll, oder? Und dann könnten sie wieder die Sprache sprechen, wie vor dem Turmbau zu Babel. Und das war offensichtlich Hebräisch. Denn alle Namen der Patriarchen vor der Sintflut, ja, die muss man aus dem Hebräischen heraus erklären. Und auch die Wortspiele, die Adam macht, die funktionieren im Hebräischen, aber nicht auf Schweizerdeutsch. Auch nicht auf Englisch, ja? Weil die Holländer, die meinen ja, die Sprache des Himmels, das sei Englisch, denn sie sagen Engels. Ja, aber das ist nicht so. Man wird nicht Engels sprechen, aber eine reine Sprache. Vers 10. Übrigens, diese reinen Lippen sind auch noch interessant. Es ist ein echtes Problem heute, besonders unter jungen Christen, dass sie unflätig über Gott und sein Wort sprechen. Aber Gott sagt, wenn er alles erneuert, dann wird er reine Lippen geben, nicht unflätiges Reden, um cool zu wirken. Vers 10, von jenseits der Ströme von Kusch werden sie meine Anbeter, die Tochter meiner Zerstreuten, darbringen als meine Speisopfergabe. Kusch, haben wir ja schon gesehen, ist Sudan, im engeren Sinn. Und die Ströme von jenseits der Ströme von Kusch, die Ströme von Kusch, habe ich erklärt in Fußnote 70, das ist der Nil und seine zahlreichen Zuflüsse wie der blaue Nil, der Arbara, der Bar el Djebel, der Sud und der Bar el Arab. Muss man mal auf der Karte anschauen. Das sind die Ströme von Kusch. Und dieses Gebiet Kusch war quasi das Gebiet, das im alten Israel, in der Antike, noch bekannt war. Bis dahin hat man Beziehung gehabt, ja? Und gleich unten kommt schon der Kongo. Ja, aber dort wird die Welt sehr fremd und unbekannt mit dem Dschungel und so. Und hier spricht Gott also über diesen Gesichtskreis aus der früheren alten Welt. Von jenseits der Ströme von Kusch wird man noch die Juden bringen, die bis dahin noch nicht zurückgekehrt sind. Das heißt also, nicht alle Juden müssen ins Land Israel zurückkehren, bevor der Herr Jesus kommt. Nur ein Teil kehrt zurück. Die restlichen aus der Diaspora, die werden erst am Anfang des tausendjährigen Reiches zurückkommen und die Heidenvölker werden behilflich sein, dass die dann zurückkehren können und werden sie Gott darbringen wie eine Speisopfergabe. Vers 11. An jenem Tag wirst du dich nicht mehr schämen müssen wegen aller deiner Taten. Warum? Weil sie sich schon geschämt haben. Es ist noch wichtig, man sieht manchmal Gläubige, die haben sich wirklich echt bekehrt und haben sich geschämt über Sünde in ihrem Leben. Und irgendwie bekommen sie dann Zweifel und sie kommen immer wieder mit den gleichen Dingen, die sie schon längst bekannt haben. Aber dann haben sie einfach noch nicht richtig diese Vergebung im Glauben erfasst und dann dürfen sie es wirklich abgeben und es ist vorbei. Und da ist es eben wichtig, an jedem Tag wirst du dich nicht mehr schämen müssen wegen aller deiner Taten, womit du von mir abgefallen bist. Denn alsdann werde ich entfernen aus deiner Mitte die Frohlockenden deines Stolzes. Das heißt, die Stolzfrohlockenden. Und du wirst nicht fortfahren, weiterhin hochmütig zu sein auf dem Berg meiner Heiligkeit. Das ist der Tempelberg in Jerusalem. Und ich werde übrig lassen in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk. Das ist der Überrest Israels. Und sie werden auf den Namen des Ewigen vertrauen. der Überrest Israels. Sie werden nicht Unrecht tun und sie werden nicht Lüge reden und nicht wird gefunden werden in ihrem Mund eine Zunge des Truges. Also für den Überrest Israels ist es selbstverständlich, dass man nicht lügt. Und das ist auch so ein Thema. Können Christen lügen? Und das ist ein sehr, sehr schlimmes Thema, dass man das erleben kann, dass es Christen gibt, die lügen. Und da muss man wirklich sagen, das ist absolut unvereinbar mit wahrem Christsein. Lügen, das darf nicht eine Option sein in unserem Leben als Christ. Darum heißt es von ihnen, sie werden nicht Lüge reden und nicht wird gefunden werden in ihrem Mund eine Zunge des Truges. Ja, und wenn wir hier schuldig geworden sind, dann müssen wir wirklich Buße tun und uns wirklich vornehmen, das dürfen wir nicht als Möglichkeit in unserem Leben zulassen, akzeptieren. Für wahr, sie werden weiden und lagern und niemand wird sie erschrecken. Dann wird einmal all diese Verfolgung der Juden endgültig vorbei sein. Kein Schrecken mehr. Juble, Tochter Zion. Jauchzt, Israel. Freue dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Weggenommen hat der Ewige deine Gerichte. Deinen Feind hat er weggeräumt. Der König Israels, der Ewige, ist in deiner Mitte. Der König Israels, das ist der Herr Jesus. Nicht der, der jetzt so auf Fotos zu sehen ist in Israel. Dieser Lubavitcher Reppe. Noch heute sieht man die Bilder. Zum Beispiel in Safed und so. Da steht unten Melech Mashiach, König Messias. Schrecklicher Verführer. Nein, der König Israels, das ist der Herr Jesus. Aber interessant, der König Israels, der Ewige, ist in deiner Mitte. Jesus Christus ist der ewige Gott. Du wirst nicht mehr Übles sehen. Ein Satz. Aber welche Bedeutung hat das für das jüdische Volk? Durch die Jahrtausende gehasst und verfolgt. Du wirst nicht mehr Übles sehen. An jedem Tag wird zu Jerusalem gesagt werden, fürchte dich nicht, Zion. Nicht mögen schlaff herniederhängen deine Hände. Das heißt so aus Angst und Furchtsamkeit. Der Ewige, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein rettender Held. Er frohlockt über dich mit Freude. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Das ist so schön, dieser Ausdruck, er schweigt in seiner Liebe. Ein Mann und eine Frau, die sich wirklich lieben, die müssen nicht dauernd schwatzen. Ist auch schön, Kommunikation, miteinander reden und austauschen. Aber es gibt auch einfach still sein zu können und diese Freundschaft und auch gerade in der Ehe, diese Freundschaft wirklich genießen. Gott schweigt in seiner Liebe. Aber seine Nähe dürfen wir erleben. Er jauchzt über dich mit Jubel. Die fern von der Festzusammenkunft Trauernden sammle ich. Nicht wahr? Der Jesus sagt in Matthäus 24, dass der Überrest, wenn sie das Götzenbild des Antichristen auf dem Tempelplatz sehen werden, dann müssen sie flüchten auf die Berge und nach Jesaja 16 gehen sie dann hinüber nach Moab in die Wüste und werden dort 3,5 Jahre von Gott versorgt. Aber dann werden sie zurückkehren. Sie dürfen nicht mehr zum dritten Tempel kommen, 3,5 Jahre. Und jetzt sagt Gott, die fern von der Festzusammenkunft Trauernden sammle ich. Aus dir waren sie. Auch die, die geflüchtet sind, die gehören auch zum Volk Israel. Die Last auf ihr war Schande. Siehe, ich handle mit allen dich Unterdrückenden. Zu jener Zeit, da werde ich heilen, die Hinkende und die Versprengte werde ich sammeln. Und ich werde sie zum Lob und zum Ruhmesnamen machen in jedem Land ihrer Schande. Die Juden waren gehasst und verspottet in allen möglichen Ländern der Welt. Ich muss gar nicht die Ausdrücke repetieren, die über sie verwendet wurden. Sie waren zum Spott und zur Schande. Aber Gott sagt, es kommt die Zeit, da wird es ein Ruhmesnamen sein, wenn man auf der Welt in irgendeinem Land von diesem Volk spricht. Und ich werde sie zum Lob und zum Ruhmesnamen machen in jedem Land ihrer Schande, wo man sie früher eben verfolgt hat. Zu jener Zeit werde ich euch herbeibringen, ja, zur Zeit, wenn ich euch sammle. Denn ich werde euch zum Ruhmesnamen und zum Lob machen. Das wiederholte Wort kann man streichen. Unter allen Völkern der Erde. Wenn ich euer Schicksal vor euren Augen wende, spricht der Ewige. Und so endet das Buch. Weil Gott spricht, wird alles so kommen. Also es wird eine völlige Sammlung der Juden geben aus aller Welt. Ein Teil ist bisher zurückgekehrt. Unter den 5,5 Millionen Juden in Israel sind 3 Millionen Einwanderer. Und ich meine, es sind ja viele Einwanderer, seit 1882 sind schon gestorben. Aber heute leben noch etwa 3 Millionen, die eingewandert sind. Aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 Ländern. Aber alle, die noch bleiben werden, als Überrest, bis der Herr Jesus kommt, die werden dann zurückgeführt werden. Und Gott wird das Schicksal des Judenvolkes endgültig wenden. Aber nicht, weil die Menschen die Welt besser machen können, sondern weil Gott gesprochen hat und er seinen Plan so zum Ziel führt. Ja, wir wollen noch beten zum Schluss. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dein Wort in unseren Händen haben und dass dieses Wort zu unseren Herzen spricht und auch in unser Leben hinein, auch die Abschnitte, die uns nicht direkt betreffen. Und trotzdem hast du mit jedem Abschnitt auch eine Botschaft für uns. Wir sind dir so dankbar, dass dein Wort so reichhaltig ist. Und wir haben uns sehr beschäftigt heute mit deinem Wiederkommen und auch mit der Entrückung davor. Herr Jesus, schenke du uns allen, die wir hier sind, die Gnade, dass wir wirklich bereit sind, wenn du kommst zur Entrückung. Dass keiner da ist, der das verpassen wird. Danke, Herr Jesus, dass du als Retter gekommen bist, das erste Mal. Und dass wir, so viele wir an dich glauben, uns nicht fürchten müssen, wenn du kommst als Richter der Welt, sondern dann dürfen wir wissen, wir stehen auf deiner Seite. Dafür möchten wir dich preisen und auch, dass du den ganzen Lauf der Geschichte, der Weltgeschichte in der Hand hast. Und das macht uns ruhig. Da wissen wir, dass du auch unser Leben jetzt und das Heute und das Morgen, das Übermorgen in der Hand hältst. So wollen wir ganz auf dich vertrauen und auf dein Wort bauen. Hilf du uns dabei. Amen.